Wir waren in Daytona, 24 Stunden Rennen. Und der Brunn ist gefahren mit dem Eins, mit dem Stuck. Und ja, wir haben ein erfolgreiches Rennen gehabt. Und dann nach dem Rennen sind wir nach New York. Und der Stuck hat sich da überall ausgekannt und hat dann gesagt, wir gehen in die Disco, das ist 54 gekostet. Und da war es aber so, dass nichts los war. Das ist ein altes Kino gewesen. Und da war nicht, und wir sind rausgegangen, da war eine Schießerei. Haben sie anscheinend die Postbank überfallen. Und dann ein Stück weiter, dann nicht, dass wir nur eine Kugel im Kopf haben und so weiter. So, und dann kommen wir ins Hotel. Und wir haben gewohnt im Sheraton im 50. Stock. Kommen ins Zimmer, ist das komplette Zimmer umdraht gewesen. Also, wie es halt früher üblich war. Ne? Es war so, wir haben zwei Schlüssel gehabt. Ein Schlüssel ist uns abgegangen, den hat sich der Brunn gehatcht. Aber die Martha hat ihre Handtasche vergessen und in der Tasche war ihre Pille drin. Jetzt haben wir gewusst, wer es war.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Schön, dass ihr wieder den Download-Button in eurem Podcast-Player gefunden habt. Mein Name ist Carsten Arndt und heute habe ich einen Mann zu Gast, bei dessen Erzählungen einem wirklich häufig die Ohren klingen, denn er hat sein aufregendes Berufsleben voll und ganz dem Rennsport gewidmet. Ich rede von Peter Reinisch und der war zunächst bei Schnitzer, einfach weil der Rennstall im Nachbarort ansässig war und ist dann später mit einem frühen Schnitzer-Kunden mitgezogen, dessen Name Walter Brunn. Und so hat er als Teammanager von Brunn Racing eigentlich alle Höhen und Tiefen des Sports hautnah miterlebt, vom tragischen Tod eines Stefan Belloff bis hin zur gewonnenen Sportwagen-Weltmeisterschaft im Folgejahr. Und da sich sein Leben nicht nur um diese beiden einschneidenden Erlebnisse gedreht hat, ist diese Folge mal wieder etwas länger geraten. Ich hoffe, ihr habt beim Anhören genauso viel Spaß wie ich beim Interview. Und wenn ihr euch nach diesen zwei Stunden dann langsam an den bayerischen Dialekt gewöhnt habt, dann seid ihr demnächst vielleicht auch fit für die Profi-Variante im Dialekt entschlüsseln und die hört ihr dann mit Herbert Schnitzer in einer der nächsten Folgen. So, jetzt aber erstmal viel Spaß mit meinem heutigen Gast, Peter Reinisch.
Ich bin eigentlich zum Motorsport gekommen, weil ein guter Freund von mir, vom Schnitzer, so ein BMW 2002, Koppel, so gefahren hat und ich habe dann schon in die 60er Jahre bin ich zum Schnitzer rübergefahren, wie ich dann mein Simca 1000 gehabt habe und war da fasziniert, wenn ich da mit dem Josef Schnitzer den zuschauen habe dürfen, wie der sein 1800er Teaser vorbereitet hat für die Rennen und mit mir kein Wort geredet hat, aber mir nur den Besen in die Hand gedrückt hat und gesagt, da habe ich schon gewusst, gehört die Werkstatt zusammen. Ne? Weil da haben sie damals noch einen Lehmboden gehabt. Da hat es das nicht gegeben, das war ja ganz, ganz von früh. Aber ich war stolz, überhaupt da drinnen zu sein an einem Samstag und da überhaupt dabei zu sein, wenn er das Auto vorbereitet. Und dadurch habe ich dann eben so den Bacillus auch gekriegt durch den Rennsport. Er ist ja dann auch beim Geisbergrennen immer gefahren, der Josef Schnitzer. Und er ist ja mal war deutscher Meister 66 und so weiter. Also er war wirklich ein. Und das, was man immer berücksichtigt, er hat nur ein Auge gehabt. Ne?
Ja, Wahnsinn, oder?
Und dass er da natürlich immer durchgekommen ist, das war sowieso etwas Besonderes. Aber er hat uns ab und zu mitgenommen, wenn er rübergefahren ist zum Trainieren am Geisberg rauf. Faszinierend. Und der hat eines gehabt, und das war das, was ich am meisten bewundert, der hat nie am Lenkrad gesägt, sondern der ist immer eingelenkt und das hat passt. Und da hat aber unser, also ein, zwei so Burschen halt von uns mitgenommen, ne? War halt faszinierend, ne? Wie der da. Und dann, wie ich halt da mit dem Maiwolfgang unterwegs war, der eben da vom Schnitzer das Auto gefahren hat, hat mir eben damals der Schnitzer 72 angesprochen, ob ich da nicht bei einer anfangen will. Den Tuningverkauf zu übernehmen, speziell den Rennteileverkauf, weil damals haben die den Vierventilmotor gebaut und den Zylinderkopf und der musste verbaut werden, beziehungsweise verkauft werden als Bausatz oder als kompletter Motor. Nur hat er vom BMW so im Hinterhalt die Auflage bekommen, er soll den Motor nicht für die Sportwagen und Formelauto verkaufen, sondern hauptsächlich für den Tourenwagen. Ja, das war dem Josef egal, weil der Josef wollte seine Motoren verkaufen und er hat auch damals als erste Testauto hat er dann ein Auto gehabt, einmal vom Ralf Walter aus Augsburg und von Clemens Schickendanz. Hat er dann so einen Sportwagen gehabt, Chevron, und da wurde der Motor eingebaut zum Testen. Auf alle Fälle war der Motor so konkurrenzfähig, dass wir damals 75 gegen die ganzen Werke Ford BMW und so weiter, die Formel 2 Europameisterschaft gewonnen haben mit dem Jacques Lafitte, was natürlich ein Riesenerfolg war. Aber in Josef sein Ziel war natürlich dann schon weiter, nachdem dass er das gewonnen hat, den Motor weiterzuentwickeln zum Turbo. Dann hat er eben den 1400er Turbo gemacht, wo natürlich die meisten gar nicht glauben haben können, dass ein 1400er Turbo so funktioniert. Weil wir haben ja am Nürburgring das Problem gehabt, dass die Motoren waren ja damals alle nur mit Zylinderkopfdichtung. Mhm. Und durch den hohen Ladedruck, was man dann eben nützen hat müssen, hat es halt oft einmal die Zylinderkopfdichtung rausgehauen. Und wir haben dann gar nicht mehr so viel Zylinderkopfdichtung dabei gehabt, dass wir dann aus kaputten Motoren halt wieder einen zusammengebaut haben. Und ich weiß, da ist vom Sportfahrer ist er so ein Journalist gekommen, ich glaube, der hat Rauschert der geheißen, und der hat immer Sektflaschen dabei gehabt. Und der hat genau gewusst, wenn das ein 1400er ist, dann passt die Sektflaschen rein. Nur das Problem war halt das, wir haben die Motoren ja am Tag nicht offen gehabt, aber das war dann spät in der Nacht. Und auf einmal kommt der daher, steckt die Sektflaschen in den Motorblock rein und sagt, ja, da sehe ich jetzt ein 1400er. Weil sie es nicht glauben haben können, mit welcher Leistung wir damals schon unterwegs waren.
Ja, das war, wie viel Leistung habt ihr da rausgequetscht? Das war,
ja, der ist da schon bei 400 PS gewesen. Ja,
unvorstellbar, oder?
Unvorstellbar.
Dass man das einigermaßen standfest hinbekommen hat.
Ich sage ja, ich war da immer dabei. Ich brauche bloß mal zurückdenken, wie damals der Röhrl am Nordring gefahren ist. Ne?
Ja.
Also, da war halt wieder das Problem, dass wir am vorhergehenden Rennen haben wir wieder Probleme gehabt mit dem Motoren. Dann ist der Krebs nicht gekommen. Der wollte nicht fahren. Der Hennige Peter war aber da, der ist da gewesen. Und dann habe ich mal den Röhrl einmal irgendwann einmal so auf einer Ausstellung getroffen. Und der ist immer so im Kopf rumgegangen und denkt, das wäre mal toll, wenn der auf so ein Auto fährt. Weil ich habe den Röhrl vorhin gesehen mit dem Opel, mit dem Kadett. Mhm. Und da ist ja der schon zum Motodrom reingekommen auf zwei Räder. Mit dem Trink zusammen. So. Und da haben wir dann den Röhrl kontaktiert und dann ist der da gefahren am Nürburgring. Nur muss ich da eines dazu sagen. Der Röhrl ist am Mittag zu mir gekommen und sagt, du Peter, ich würde eins sagen, ich fahre jetzt heim, weil das kannst du auf den Flügel verstellen, ich komme da nicht zusammen. Dann sage ich, Walter, du kannst da nicht heimfahren. Nein, das hat keinen Sinn, ich fahre heim, weil das bringt nichts, ihr könnt da mal. Sage ich, Walter, du kannst nicht. Nein, nein. Dann habe ich ihn Gott sei Dank überreden können, also da bleiben. Weil der Röhrl ist ja ist sowieso der Beste, absolut. Und dann ist er doch das Training gefahren, das zweite, und ist in den letzten Minuten zeitgleich schnell gewesen wie der Chiba, ist dann auch in der ersten Startreihe gewesen. Aber wir haben ja gewusst, dass unser Problem da am Nürburgring die Hinterachse ist. Und dann ist halt die Hinterachse verreckt, ist ausgefallen. Aber für den Schnitzer war es immer wichtig. Ausfallen war kein Problem. Aber wenn in Führung liegt. Ja,
das war der Josef Schnitzer, ne? Der
ja,
hat das gesagt.
Das war ein Josef Schnitzer.
Immer. Wenn mit wem den Fahren untergeht.
Ja. Und da muss ich sagen, das war, also da, und auch wenn du heute den Walter triffst, und ich habe jetzt da zwei so ein Interview gehört von Berger und von Danner, und die sind gefragt, dann, wer war der größte Rennfahrer aller Zeiten, haben beide gesagt, Röhrl. Mhm. Und das hat mich fasziniert. Mhm. Und das ist schon, muss man sagen, du kannst da heute mit dem Röhrl dich über alles unterhalten, der ist so am Boden geblieben, ist sensationell. Mhm. Aber ja, so ist halt das dann weitergegangen.
Hattest du, entschuldige, dass ich unterbreche, hattest du eigentlich eine kaufmännische oder eine technische Ausbildung irgendwie? Oder bist du?
Ja, das, was ich gelernt habe, ist eigentlich, wir haben zu Hause einen Orgelbaubetrieb gehabt und ich habe Orgelbauer gelernt.
Ach was, echt? Ah, okay.
nur war mir da auch zu viele Pfeifen und zu viele Rohre und dann habe ich mich lieber verlegt aufs Auto, weil da war meistens nur ein Rohr oder zwei Rohr und das war dann der Auspuff oder also, sechs Rohre beim Sechszylinder.
Und wird nur beim Anlassen kurz georgelt.
Ja. Und ja, und dann, ja, und ich bin dann 72, habe ich dann zu Hause aufgehört zum Arbeiten und bin dann nach Reichenhall gegangen und von da weg bin ich dann zum Schnitzer gekommen und ich muss wirklich sagen, ich bin ihnen auch dankbar, dass man damals wirklich, sage ich jetzt einmal, das war ja so ein Learning by Doing für mich, weil ich habe von dem Ganzen, ich habe dann einmal in Englisch die Worte lernen müssen, Crankshaft, Crankshaft, Pisten habe ich schon gewusst und so weiter, also Kolben und so weiter. Nur, was ich da rückwirkend sagen muss, ist das, früher war es so, früher durfte man zum Rennen mitgehen. Mhm. Und heute ist es so, man muss zum Rennen mitgehen. Und das war der Reiz, dabei zu sein, wenn dann wirklich das Auto, Rennauto fertig ist, aus der Werkstatt rauskommt, am Freitag in den Transporter kommt und die fahren zum Rennen und du bist dabei. Das war halt das, was mich fasziniert hat. Und in dem Zug habe ich halt dann auch viele Teams angesprochen oder Fahrer angesprochen zum Verkauf der Rennmotoren und so weiter. Und auch da, unter anderem auch damals den Opolek, der beim Ron Dennis gefahren ist, Formel 2, ob ich den nicht unsere Motoren fahren wollen. Und so ist das alles zustande gekommen und so ist das halt dann alles gelaufen dann.
Wahnsinn. Das war ja für Schnitzer ein großes Risiko. Die mussten ja 100 Motoren bauen, glaube ich. Ne?
Nein, so, also, er musste 100 Zylinderköpfe.
100 Köpfe, genau.
Ja. Weil die vier, die sind dann gekommen, ich meine, was der Name, ich glaube, Schulz hat er gehört, die sind dann gekommen, haben, ich habe die Bilder heute im Kopf, wo die Zylinderköpfe alle aufgereiht waren. Und die hat der dann abgezählt. Und dann haben uns zwei Zylinderköpfe gefehlt, oder drei. Die waren aber schon verbaut in die Auto, wo wir ja getestet haben. Mhm. Dann hat es gepasst und dann haben wir die Homologation bekommen, weil wir mussten die Homologation haben, dass wir es im Tourenwagen verwenden durften.
Okay.
Sonst hätten wir es im Tourenwagen nicht verwenden dürfen. Weil in Formel 2 war es nicht so tragisch, das große Problem war für den Tourenwagen. Und da war eigentlich unser großes Geschäft drinnen, weil natürlich die ganzen BMW-Fahrer, die vorher mit dem Zweiventilmotor gefahren sind, dann gegen die Ford Escort, gegen die BDA, mhm, weil die haben schon den Vierwandtil-Ford-Motor gehabt, keine Chance mehr gehabt haben. Und die Motoren haben sich alle bewegt mit einer Leistung zwischen 260 und 320 PS. Das war damals schon eine tolle Leistung. Und dann mit dem Turbo natürlich hat man da nicht mehr eins draufgelegt. Und dann mit dem Turbo ist ja dann das große Finale gewesen, dann mit dem Ertl, der dann 78 deutscher Meister geworden ist. Mhm. Oder
78, was der Josef 78, nicht mehr erlebt hat. Ne?
Der Josef ist 77 verunglückt, mhm, weil das war damals recht tragisch, muss ich sagen. Das war, wie er da an dem Weg zu Toyota war. Mhm. Weil wir haben ja damals auch für Toyota die Rallye-Motoren gemacht. Und ja, muss ich sagen, es war tragisch, weil ja. Mhm.
Mhm. Du und Walter Brun war auch ein Kunde bei euch.
Ja, Walter Brun ist, der Brun war ja schon immer Kunde beim Schnitzer, damals mit dem 2002, dann mit dem 3 Liter Coupé und er ist ja dann 75, meine ich was, ist er mit dem Coupé Europabergmeister geworden, mhm, vom Schnitzer das Auto und wie ich dann beim Schnitzer war, war meine Aufgabe, den Brun zu betreuen. Also ich habe mich halt um ihn gekümmert, weil der Walte war halt schon ein bisschen ein spezieller Kunde, weil er wollte halt einfach irgendwie neben seiner Arbeit, weil das, man muss ja immer sehen, er hat seinen Job gemacht mit seinen Automaten und mit seinen Restaurants und nebenbei ist er Rennen gefahren. Also muss man da schon sagen, wie er da bei uns im Team war, wo der Stuck im Team war und er, muss man schon sagen, dass seine Leistungen gemessen an dem, was er dem Zeit widmen hat können, bestimmt wirklich gut war. Und wie dann 83 da der GS von Brun übernommen wurde, hat er mich gefragt, ob ich da nicht mitmachen will und das Ganze organisieren. Da habe ich gesagt, ja, ich mache das aber nur unter der Voraussetzung, dass der Rudi Walch, mhm, den wir dann als Spitznamen Pauli gehabt haben, wenn der mitgeht, weil ich brauche jemanden, der, ich bin ja da in das Team reinkommen werde als Quereinsteiger, mhm, in ein fertigen Team kommt dann einer, der mehr oder weniger vom Wettbewerber kommt, weil wir waren ja unser gegenseitig im Wettbewerb, muss ich schauen, dass ich da die Kontrolle bekomme. Die konnte technisch an das haben, wenn ich nicht weiß, dass ich einen habe. Und das muss ich sagen, da muss ich dem Pauli wirklich viel danken, dass sich der da so engagiert hat, sei es jetzt persönlich, technisch und auch menschlich, muss ich sagen. Weil es war nicht keine leichte Aufgabe, wenn der Teamchef selber fährt, der natürlich dann auch besondere Wünsche hat. Und wenn dann, wie es halt dann sich entwickelt hat, das Team, Stuck, Bellof, Buzen, Laraure, Jelinski, Sigala und so weiter, wir Fahrer gehabt haben, wo natürlich immer schwierig ist, dass man jedem alles recht macht. Ne?
Das ist nett ausgedrückt. Aber was hat der Walti für besondere Wünsche gehabt bei seinen Autos?
Ja,
ein Bierdosenhalter oder was?
Nein. Für ihn war es oder so, dass er natürlich auch das Auto so präpariert haben wollte wie für die Profi, mhm, was er da gewesen ist. Aber er hat natürlich aufgrund seiner Zeit, die er sich widmen hat können, ist ihm halt das Training abgegangen für die Alpen. Ne? Ich meine, ein Stück, wenn der gekommen ist, der hat ja nichts anderes zu tun, um das Rennen zu fahren. Der musste ja wieder akklimatisieren von seinem Job, was er im Büro gehabt hat und mit seinen Automaten und jetzt ins Auto einsetzen und dann das Auto am Limit zu bewegen. Und da haben sie dann schon die Spreu vom Weizen getrennt, das muss man schon sagen. Weil ich möchte so sagen, er war ein professioneller Amateur. Er war kein Profirennfahrer, er hat ja das Ganze auch noch mitfinanziert als Teambesitzer, muss man sagen. Der Vorteil war halt beim Walter Brunn der, wir sind ja gegen alle gefahren, von Porschewerk angefahren, Kremer, Jöst, Richard Lloyd, Jaguar, Mercedes, Lancia, eigentlich, wir sind gegen alle gefahren, die da waren. Und das waren halt alles Rennteams, wo das Ziel war, ja, mein Brunn war auch ein Ziel, aber der Walter war halt selber, eigentlich, er war, der Walter war einer, er konnte ja zunächst Nein sagen. Ja, wenn der abends zum Essen eingeladen hat, dann war halt an dem Tisch statt 10 Leute waren 15 Leute und dann 15 waren 20 Leute. Und das war dem egal. Mir hat das oft genervt, weil dann natürlich die Leute das ein bisschen ausgenützt haben. Aber er war so und er ist halt einfach ein freizügiger Mensch gewesen und auch wahrscheinlich heute noch, schätze. Und die anderen, die waren halt, das waren halt, man, der Jöst, den Brunn hat halt jeder auf der Rennstrecke anreden können. Aber den Jöst anzusprechen, also ich habe den Jöst, also ich muss wirklich sagen, mit Respekt hast du diese Leute. Man, sowieso gehört Respekt, aber von denen, einen Peter Falk ansprechen, oder einen Fiore ansprechen. Wenn wir beim Briefing waren, bist du rausgegangen, dann bist du hinter denen nachgegangen und hast das halt bewundert. Aber dass du mit denen in ein Gespräch gekommen bist, beim Brunn, das war was anderes, mit dem Brunn hat jeder reden können, wenn er da gekommen ist oder mit ihm geredet. Ja. Aber das ist halt, wenn du Fahrer und Teamchef gleichzeitig bist, bist du halt aus einem anderen Holz geschnitzt, in dem Sinn, wie man bei uns sagt. Ne? Und das andere waren halt Chefs. Und der war nicht der Chef, er war der, ja, Walter Brunn in Personalunion, ne? Rennfahrer und Teamchef zugleich. Also, muss man schon sagen, es war eine tolle Leistung. Und dass er damals, 83, in Le Mans, nachdem wir den Zirkus gehabt haben mit dem Seca, dann den letzten Porsche 956 bekommen hat, und wir dann das erste Mal in Andorsing mit dem Auto einen Einsatz gehabt haben mit ihm, war das schon eine tolle Leistung. Ne?
Ja, weil als du mit welchen Autos ist er gefahren, als du da hingekommen bist? Ist er noch mit BMW-Technik gefahren oder BMW-Autos?
Wie ich hingekommen bin, haben wir nur die Seca gehabt.
Das die war Seca?
Seca hat der geheißen.
Vollkatastrophe. Die Vollkatastrophe, oder?
Naja, das Auto als solches war nicht schlecht, aber das Problem war das, der Motor. Der Motor war 3,9 Liter Kussfass, der hat irrsinnige Vibrationen gehabt. Dann hat man den Motor rausgenommen, hat dann Versuche gemacht mit 1,4 Liter Turbo vom Schnitzer. Dann haben wir den 6-Zylinder Turbo drinnen gehabt, der 6-Zylinder Turbo war sowieso der Wahnsinn. Da hat er einen schweren Unfall gehabt, dann am Nürburgring.
Ah, okay, ja.
Wo es überschlagen hat. Ja. Dann hat er den Versuch gestartet mit einem 956er Motor, also mit dem KPC-Motor, wo es dann in Le Mans mehr oder weniger gescheitert ist, weil das Auto schon beim Training schon nicht das gebracht hat, was bringen hätte sollen. Und immer noch sind die Seca-Leute nach Hause gefahren, da haben wir gar nichts mehr gehabt. Und dann sind halt wir mit dem normalen Seca gefahren. Und so hat sich das Ganze entwickelt.
Und du warst da also tatsächlich als Job Teammanager, oder?
Ich war für das immer zuständig. Wenn es gut gegangen ist, dann war es okay. Und wenn es schlecht war, dann hat man irgendeiner verantwortlich. Und das bin halt dann meistens ich gewesen. Ne?
Okay, und du musstest auch Sponsoren besorgen und die Rennfahrerverträge machen und das ganze Zeug.
Ja, drum. Gut, das ist logisch. Das war meine Aufgabe. Das war der Sinn meiner Beschäftigung. Und das hat mir auch Spaß gemacht, weil ich habe ja damals auch den Bellof zum Brunn geholt, weil wir waren 83, waren wir in Kirlane. Und dann war so am Abend so ein Umtrunk und da war der Stefan da und dann bin ich, weil ich habe den Stefan schon vorher beobachtet, ein paar Mal, wie ich noch in Stuck unterwegs war, da in Hockenheim. Und dann bin ich da hingegangen und sagte, ob er nicht nächstes Jahr für uns fahren will. Ne? Und dann lacht er und sagt, ich kenne es mir gar nicht zahlen. Ne? Und sage, ja, das müssen wir da mal reden drüber. Ne? Ja, siehst du die Möglichkeit, dass du uns fahren kannst? Also quasi, ne? Gut, er konnte das ja nicht entscheiden, weil er hatte da seinen Manager gehabt, den Willi Maurer, der damals ja beim Amped oder Chef war. Und ich bin dann heim und habe das dem Brunn gesagt, sage ich, du heute, den Bellof könnte man vielleicht haben, schau mal, vielleicht kannst du mit dem Maurer was machen. Ne? Und dann haben sie die da getroffen und haben dann einen Deal ausgehandelt. Und der Brunn ist beim Zugfliegen, wie wir in Daytona waren, weil da hätte der Brunn in Daytona mit dem Edgy Falt den Porsche fahren können. Aber das ist dann irgendwie, hat da was nicht funktioniert. Und beim Zurückfliegen hat er den Butzenflieger getroffen und hat mit Butzen einen Deal gemacht, sodass dann der Butzen und der Bellof dann bei uns für die Zukunft da eben geplant waren. Und so ist dann der Stefan zu uns gekommen, ist dann 1984 bei uns die deutsche Rennsportmeisterschaft gefahren. Und ist dann mit dem Stuck damals in Imola, wo alle gesagt haben, Dream Team. Nachdem der Stuck leider da so einen 935er aufgegabelt hat, wo er, mein Gott, das in der Hitze des Gefechts kann das passieren, wo wir dann zurückgefahren sind um zwei Runden und der Stefan am Schluss ein Feuerwerk abbrennt hat, dass wir das Rennen noch gewonnen haben. Ne?
Unvorstellbar. Also das
ist was mal. Bei dem Bellof war, das, und das ist das Faszinierende gewesen. Der Stefan ist ins Auto eingestiegen und hat seine Quali gefahren. Damals hat es ja noch Qualifikationsreifen gegeben und dann waren wir auf Buhl. Und dann ist der Windlock rausgefahren, aber der Windlock schneller. Du bist zum Stefan noch hingegangen und sagst, ich habe dann halt gesagt, so Stefan, die Zeit vom Windlock, die können wir nicht fahren. Ist eingestiegen, Balaklave aufgesetzt, Stirnblick, Helm aufgesetzt, Handschuhe, rausgefahren, ohne Radlwechsel und wieder eine Runde draufgelegt und wieder schneller gewesen. Und das war bei dem Bellof, der Kerl hat so viel. Man muss wirklich sagen, der hat den Hintern so anspannen können. Das war ein Wahnsinn. Und waren zwei Rennen, bei einem Rennen, da haben wir das Problem immer gehabt mit Dunlop, dass sie die Reifen vergrößert haben, der Umfang. Und jetzt hat der Glotzbach immer die Reifen zusammengestellt und hat immer gesagt, ja okay, na, der Umfang stellt es zusammen. Und bei einem Rennen sagt der Stefan zu ihm, du, noch ein Warm-up, den Satz Reifen darfst du mir jetzt nicht zerlegen, weil der ist super, also der hat einen super Grip. Das Rennen läuft, Stefan fährt weg, ist zurückgefahren, Rennen ist aus und er ist dann zurückgefahren, glaube ich, im zweiten oder dritten Platz und steigt aus dem Auto und wir gehen hin, schauen, was los ist. Dann haben wir festgestellt, dass der rechte Hinterreifen kodiert war als Rennreifen, aber es war ein Qualifier. Es ist klar, es hat ein Warm-up so einen Grip gehabt und ist das Rennen zu Ende gefahren. Andersmal haben wir das Problem gehabt, er fährt vorn weg wieder und auf einmal haben sie der Henle und der Jüst haben sich schon beschwert, weil sie das Heck bewegt hat. Wenn er vorbeigefahren ist, haben wir gesehen, dass das Heck hinter sich nach oben bewegt. Jetzt sind sie zum Rennleiter und sind hingegangen und müsste den Bellof rausnehmen, der verliert das Heck, das fliegt davon. Ne? Jetzt bin ich vor zum Schlosser und zum Leistner und habe gesagt, das machen wir eins. Der Abstand zum Maß bleibt, der wird gleich los und fahren. Nein, der hat hinten fehlende Stifte, sind die Stifte rausgegangen, die müssen wir rausholen. Sag ich, machen wir einen Kompromiss, lass ihn fahren über die Ziellinie und wenn die Stifte nicht drinnen sind, dann können sie disqualifizieren, weil das Auto nicht regelkonform war. Wenn sie aber drinnen sind, dann ist er im Reglement. Und genauso war es. Und was war das Problem? Der Unterboden ist unten, wo er ans Monocoque angesteckt wird, ist rausgerutscht. Es ist die Luft unten durch den Unterboden hoch und hat das Heck hochgedrückt. Und das war das ganze Problem. Und das war der Bellof. Der Bellof hat das nicht einmal. Der ist gegen dem genauso schnell gefahren, als wie wenn nichts gewesen wäre. Und das ist halt bei dem Stefan gewesen. Und da muss ich wirklich sagen, der ist einfach, der war der Überflieger.
Hast du danach nochmal jemanden erlebt, der ähnlich war oder der dich an ihn erinnert hat?
Naja, es ist so, ich möchte dran sagen, ja, den Charakter, was er gehabt hat und das Menschliche, was er gehabt hat, das war halt einmalig. Der hat, ich sage jetzt einmal, ein Kleinkind genauso autokrank als wie ein Greis und hat immer lachen können. Wenn ich denke an das Rennen in Spa, wie er da tödlich verunglückt ist, da hat er noch, kommt am Mittag zu mir und sagt, du, mein Schwager, der hat heute Geburtstag, wir müssen dem irgendwas schenken, aber ich hab nichts. Und der Stefan hat ja eins können, er hat sich königlich amüsieren können, wenn er irgendwann einen Streich gespielt hat. Und da hat er lachen können. Das war ein Wahnsinn. Also, und dann habe ich gesagt, ja, was sollen wir machen? Und dann ist mir eingefallen, wir machen eins, wir bauen bei seinem BMW, den 5er, was er hat, bauen wir die Antriebswelle aus.
Das naheliegendste Geschenk. Also das ist
die tun wir dann einpacken. Und der Stefan geht hier und sagt zu ihm, du musst dringend ins Hotel Mittag, du musst ins Hotel fahren. Und das ist klar, der weiß jetzt immer, wie er geheißen hat, sein Schwager, ist sofort hier ins Auto und gesagt, gut, fahren wir. Und er steigt ein, startet das Auto, tut den ersten Gang an, das Auto geht nicht. Und ich habe dann, wir haben das Auto so hingestellt, dass ich gesagt habe, ich steig dann ein und tue mit dem Fuß das Auto andauchen, so dass es nicht so gleich so sieht. Ne? Und dann sage ich, was willst du, das Auto läuft. Ne? Und dann ist halt ein 2 Meter großes Auto. Und dann ist ich eingestiegen, ist wieder nicht gegangen. Und dann ist der Stefan mit der Schachtel gekommen, wo die Antriebswelle drinnen war, verpackt. Ne? Und dann hat er ihm die geschenkt und dann hat er das aufgemacht und sieht, dass da die Antriebswelle drin ist. Und der Stefan, der ist am Boden gelegen, der ist am Boden gelegen verlochen. So hat ihm das fasziniert. Und das war der, und das war der Stefan. Aber der war halt. Der war halt der Wahnsinn.
Das war auch sein letztes Rennen dann, ne? Das war Spa, mit der Antriebswelle.
Leider, ja, weil in dem Jahr durfte er nur 5 Rennen fahren, von Tirol aus. Das erste Rennen haben sie versappelt. Das war in Mugello, weil man hat damals nur eine gewisse Spritmenge gehabt und da sind sie natürlich volle Pulle gefahren, also ist der Sprit ausgegangen, da sind wir Dritter geworden. Dann war das nächste Rennen, war dann in Monza. Da war es auch so, dass die Tankanlage zu langsam gelaufen ist. Und dann hat irgendwann die Tankanlage schneller laufen lassen. Und dann war das, wo der Sturm war, wo der im Motodrom die Baum auf die Rennstrecke gefahren ist, weil so ein Sturm war, ist Rennen abgebrochen worden. Dann wurden die Autos in die Box reingefahren und haben sie aber die Auto zur Box hingefahren, hätten aber normal draußen stehen müssen, auf der roten Linie. War damals noch nicht so wie heute. Und die fahren das Auto hier, es gibt zu unserer Mechaniker, lass das Auto stehen, es ist Parc Fermé. Die tanken das Auto, haben aber die anderen auch gemacht, die anderen Teams. Und dann war das Rennen aus, weil es ist jetzt abgebrochen worden, dann musste er zur Rennleitung. Und dann war der Tavone da, der Rennleiter, und hat mich da im zur Kantare genommen und gesagt, ja, also quasi, wir haben da getankt und wir haben da den Fehler gemacht. Und dann habe ich ihm erklärt, wie das war. Und dann musste ich raus, musste wieder rein. Oder mal, ja, das hat er dann hingenommen, das im Tanken. Aber das mit dem Aufmachen von der Tankanlage, dass der Benzin schneller läuft, das hat er nicht durchgehen lassen. Und dann hat er aufgrund dessen, weil er mich da disqualifiziert hat, gesagt, aber wenn ich das so gut ihm erklärt habe, schenkt er mir jetzt eine Flasche Champagner. Bin ich zu den Mechanikern gekommen mit der Flasche Champagner, dann haben die schon gemeint, so quasi, ja, das ist keine Belohnung, das ist nur das, weil ich dem das so gut erklärt habe. So, dann haben sie es disqualifiziert. Dann war das nächste Rennen in Prince Hedge. Da, wo er so schlecht drauf war, weil da haben sie ihn kurz vorher disqualifiziert nach dem Rennen in Monaco, wo er mit dem Formel 1 Tyrrell gefahren ist, wo sie diese Kugel reingeschossen haben mit dem Wasser, dass er wieder auf Gewicht kommt.
Ach so, in meinem Tank, ne?
Genau. Ja. Und da meine ich, das hat ihn, weil da ist er mit dem Harald Groß zusammengefahren, sonst ist er mit dem Butzen gefahren. Da ist er dann, da sind wir dann Fünfter geworden. Und dann ist das Rennen in Hockenheim gewesen. Und da habe ich dann gesagt, jetzt machen wir eine andere Strategie. Wir machen jetzt eines, wir fahren nur 80 Liter raus. Weil das Problem war das, damals hat es in der Boxenstraße keine Geschwindigkeitsbeschränkung gegeben. Okay. Jetzt sind die natürlich mit vollem Rohr reingekommen. Also die sind wirklich
in der Boxengasse, an euch vorbei?
In der Boxengasse, ja. Echt? Ich habe das erlebt, am Nürburgring ist so gewesen. Da habe ich die Mickey Maus aufgehabt, ne? Den Ohrschützer. Und gehe von der Boxenmauer runter mit dem Fuß und instinktiv bin ich wieder hoch. In dem Moment fährt der Lancia rein. Also hundertprozentig. Der hätte mich zusammengefahren. Ich kann ihm keine Schuld geben. Aber durch das, dass ich Mickey Maus aufgehört habe, habe ich den nicht gehört, wie der reingefahren ist. Ne? Und die sind da reingefahren mit so unbeschränkter Geschwindigkeit. Ne? Und das war also so, dass wir in Hockenheim, ist dann so gewesen, wenn die alle zum Tanken kommen sind, die Gruppe C, das sind ja meistens so mit 93, 95 Liter raus, rausgefahren aus dem Tank, sind die anderen noch da reingekommen. Es muss so Stau gewesen und dann reinfahren oder beim Wegfahren. Und so habe ich gesagt, wir machen eins, wir fahren nur 80 Liter raus. Jetzt haben wir dann immer freie Bahn. Der kommt einer, tanken raus, du hast dann beim Rausfahren, du hast da keine Beschränkung gehabt, wie lange da geht. Du hast nur pro Liter eine Sekunde stehen bleiben müssen. Das war das Reglement. So, und das ist, da ist einer da gewesen, kommt das Auto aufgeschrieben. Aber wenn du fertig warst im Tanken, bist du volles Rohr raus. Du hast nicht vorduckern müssen, sondern volles Rohr. So, jetzt hat sich durch den ganzen Rennverlauf hat sich das alles verschoben, dann waren wir wieder hinten, dann waren wir wieder vorne. Und dann hat der John Winter in der Ostkurve die Schikane abgerannt, ist Pesca raus. Und jetzt war es dann so, dass ich zum Stefan gesagt habe, jetzt müssen wir eins machen, jetzt müssen wir einen Tank leer fahren. Weil wenn wir jetzt wieder das Spiel machen mit 80 Liter, dann fehlt uns zum Schluss nur mehr eine Zeit, weil wir nur mehr rein müssen unter Umständen. Und dann sind wir aus dem Rhythmus und dann kann es passieren, dass wir gerade dann auf einer falschen Position sind und das nicht mehr gut machen können. Und dann ist der Stefan hochgefahren und auf einmal kommt er nicht mehr. Und dann steht die Mutter drum, ne? Und dann die Mechaniker, oder was die verrechnen, sage ich, ich habe nicht verrechnet. Ich weiß ganz genau, es müssen da drinnen sein, ungefähr 20 Liter oder was. Nein, das gibt es also. Dann habe ich gesagt, pass auf, ihr macht eins, weil ich musste an dem Tag auf die Nacht weg. Ihr tankt das Auto ab, ihr holt es dann rein, tankt es ab und ich will genau wissen, wie viel Sprit das drinnen war. Rennen raus, haben die abgetan, waren 20 Liter drin oder 18 Liter und von dem Rest war 8 Liter Wasser. Und nachdem das Wasser schwerer ist, ist das ja unten geblieben. Und wie der Bellof da auf dieses Level kommt, von den 20 oder 18 Liter was drinnen, hat das Auto, war der Treibstoff mit Wasser durchtränkt. Ne?
Ja, okay, krass.
Das ist ja nicht mehr gegangen. Und der Stefan, das muss ich sagen, der ist reingekommen, dem sind die Tränen runtergelaufen. Vor lauter Emotionen. Ja. Der hat so einen, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Zorn, aber der war so emotional, dass das jetzt passiert ist. Und dann habe ich gesagt, da war das ja mit dem Feuer, wo wir da gehabt haben, weil da ist ja der Gerhard Berger mit dem Brunnen gefahren. Und da war das ja so, dass der Brunnen im Auto sitzt. Also es war so gewesen, der Berger kommt rein, weil er so fertig war. Der hat gar nicht mehr können, weil es so heiß war. Ne? Und dann ist der Brunnen im Auto, in der Box gesessen, hat die Füße im Wasser gehabt, dass er es kühlen kann. Ist dann ins Auto rein, dann haben die getankt. Und auf einmal reißt es von uns, ist der Krämer gewesen, jetzt reißt er einen Tank und fängt das Auto zum Brennen an. Und im Brunse Auto ist gerade auf der Brücke gewesen und die waren beim Räderwechsel und der startet und wir weggefahren. Es ist nur zu Chaos gewesen und gut, dann hat er die, weil das geht ja alles in Sekundenschnelle, ja, ne? Zack, 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 ja. Ist es gewesen. Gut, und dann ist er raus und dann hat der Stuck mit dem Bell gewonnen und der Segala und der Lara sind Zweiter geworden. Und dann habe ich gesagt, wenn wir jetzt beim letzten Rennen müssen wir schauen, dass wir da wenigstens noch einmal ein gutes Ergebnis haben. Ne? Und dann ist der Unfall vom Winkelhock gewesen in Kanada. Und dann war ich bei dem Begräbnis und ich habe den Manfred gut kennt, weil er ist ja bei uns beim Schnitzer damals gefahren. Wir haben ja da viel Spaß gehabt mit Manfred, so muss ich sagen, ja. Weil das war ja wirklich eine Rennmaschine. Nur, der Bellof und der Winkelhock, das waren keine, die waren jetzt keine Rennfreunde. Ne? Okay. Das gibt es sowieso nicht im Rennsport. Ne? Mhm. Weil das sind ja lauter Egoisten, müssen sie ja sein. Weil du musst ja immer besser sein wie dein Teamkollege. Mhm. Und ich war bei dem Begräbnis und habe für mich gedacht, wenn mir sowas passiert, dass ein Rennfahrer tödlich verunglückt, und das war, dann laufe ich im Wald rein und komme nie mehr zurück. Das war wirklich, weil mir der Mann wirklich aber leid getan und wir sind wohl nicht zusammengekommen, weil eben der Bellof bei uns gefahren ist und da war dann eine große Eifersucht da. Ne? Weil der Manfred hat ja einen Sponsor gehabt, der für uns auch interessant war, war Liquid Moly und so weiter. Und dann kommt Spar und dann schaue ich zu, wie es passiert.
Das ging schon so komisch los, das Wochenende, oder?
Ja, ich sage ja, das Ganze, der Wurm war drinnen und ich war dann vom Georg Bellof, sein Bruder, der hat mir dann erzählt, dass der Stefan ja in der Woche, wo das Rennen war, hat er vorher einen Test gehabt in England und ist am Weg zum Flughafen gewesen und ist ins Auto verreckt. Dann hat er den Georg kontaktiert, dass er zum Flughafen fährt und dann hat er zum Georg schon gesagt, er hat ein ungutes Gefühl, für Spaß oder ob er vor den Spaß, weil er es den Terry versprochen hat. Und das habe ich aber nicht gewusst, das hat mir der Georg einmal später erzählt, weil ich mit dem Georg immer noch einen guten Kontakt, weil ich muss sagen, das ist auch super nett. Die ganze Bello-Familie waren ja, oder sind, oder vielleicht auch Vater ist jetzt auch gestorben, auch schon 90 gewesen. Und waren alles nette Leute, eigentlich der Angelika. Ich meine, das war ja, die Angelika und der Stefan, das war so wie der Terry Butzel mit seiner Patricia. Die haben im Team alle immer geschaut, dass die Mechaniker was kriegen, entweder Eis und so. Uns ist sowieso gut gegangen beim Brunnen. Wir haben eh von Hunger leiden, wir haben alles gehabt in Hülle. Aber die zwei waren wirklich lieb und nett. Und das hat auch von der Kombination gut zusammengepasst. Stefan und Terry, die zwei waren sich gegenseitig nicht irgendwie eifersüchtig. Wir haben auch eins gemacht, dass man Abwechslung durfte, der eine das Qualifying fahren bei dem Rennen. Und beim letzten Rennen eben in Spa habe ich gesagt, soll der Butzen das Qualifying fahren, weil er Belgier zu Hause ist. Und der Terry fährt das Training, Qualifying, und der Stefan sitzt in der Box. Und man, du hast den Stefan, hast der schon im Rücken gehabt. Ne? Das war schon das Schlimmste. Und der Butzen fährt das Qualifying und der Beller, wieso fährt der nicht schneller? Jetzt kannst du aber nicht hergehen, dem Terry da, der gibt eh Vollgas. Ich meine, schneller kann er nicht mehr. Jetzt war es aber so, dass der Stefan nur mehr fahren wollte. Und wir haben aber gesagt, nein, wir riskieren das nicht nochmal. Weil was ist, wenn der das Auto ausschmeißt? Das muss ja nicht sein. Nein, er gibt keinen. Da ist der Terry ausgestiegen aus dem Auto, waren nur die alten Boxen, ist durch die Boxen gegangen und ist raus. Es war natürlich unser Ehrgeiz natürlich sowieso wieder. Stefan haben wir ins Auto rein. Dann ist der Stefan mit der gebrauchten Quali genauso schnell gefahren, praktisch wie der Terry. Dann war er zufrieden. Das war dann okay. Naja, und dann kommt das Schicksal auf der Rennen, wo eigentlich etwas war, wo ich wirklich sagen muss, das ist, wir sind in Führung liegen, ist der Terry reinkommen. Busse steigt aus, Bellof steigt ein, wir tanken. Der Bellof ist Auto startet, das Auto springt nicht an. Und der Pauli steht neben einem Auto rechts und sieht, dass die Reservelampe nur brennt vom Tank. Weil normal ist so, wenn der auf der Rennstrecke fährt und fährt, dann auf die Reserve, muss ich die Reservepumpen einschalten und dann kriegt er aus dem Catchtank nur den letzten Sprit, was in einem Catchtank ist. Das sind meistens so zwischen 10 und 15 Liter oder was.
Also oben dieser kleine Aufsatztank.
Ja, das ist ein kleiner Tank. Ja. So, und wenn aber der reinkommt, muss er auf den ausschalten, Reservepumpe, weil sonst würde er mit dem Reservesprit starten und würde sofort liegen bleiben. Und um das zu umgehen, ist da Sperre drinnen. So kann ich es jetzt nur sagen, ich bin jetzt kein Techniker, aber er ist halt nicht angesprungen. Der Pauli springt rüber, macht die Tür auf, drückt die Reserve rüber, mit dem kommt der X den Berg runter, kriegt unten grün und fährt weg. Stefan fährt los und kriegt rot. Dann kriegt er auf einmal grün und jetzt ist es losgegangen. Ne? Es ist halt der Stefan hinter dem X nachgefahren. Ob jetzt der X gewusst hat, dass der Stefan im Auto sitzt oder der Stefan gewusst hat, ob der X im Auto sitzt, kann ich nicht sagen. Auf alle Fälle hat sich das dann so blöd zusammengespielt. Wir zeigen die Tafel raus, ich sehe nur, wie der runterkommt. Und der X für mich unorthodox weit nach rechts fährt. Und der Stefan fährt rein und er berührt ihn hinten und schon ist passiert. Und das Schicksal hat dann seinen Lauf genommen, dass er natürlich dann da auf die Mauer hin ist und einfach das nicht mehr überlebt hat. In Stefan ist immer darum gegangen, wenn wir gefahren sind, welcher Position der X ist halt so. Meine, sonst hat er ja keine großen Gegner gehabt, gegen die er da gefahren ist. Ne? Das ist eh klar. Und man sieht ja noch, da ist er damals noch mit dem Rotmins-Gang gefahren teilweise. Nein, man kann das nicht sagen, ich sage aber so, das Wort Schicksal hört sich blöd an, aber für mich ist das ein Schicksal gewesen. Man kann nicht sagen, das war vorbestimmt, aber es war einfach, wir haben ja da nochmal, hat ja SWR oder so einen Videofilm noch gemacht damals, wo wir noch Gaudi gehabt haben miteinander alle. Es ist einfach ganz blöd zusammengekommen.
Aber hast du das schon gesehen, also wie die sich berührt haben? Du hast auch die Entstehung des Unfalls gesehen, oder? Hast
ja, das
du
das ist, gemerkt? Das ist... Ich habe mir noch, ich sage, ich habe es gesehen und denke mir, ich darf ja mir den Kopf. Das gibt es ein ganz blödes Wort, was man da sagt, und das ist mir da durch den Kopf gegangen. Ich sage mal so, es war nicht so vorauszusehen, aber es war. Vor allem, wenn du jetzt nachhinein kannst sagen, es ist eh so viele Jahre vorbei. Oder so. Man kann es nicht ändern können. Das ist, man trifft eine Entscheidung und die Entscheidung hat der eine getroffen wie der andere getroffen. Und ich möchte dem X jetzt nichts in die Schuhe schieben. Aber vielleicht, vielleicht hätten sie es beide vermeiden können. Eine Runde später war er vorbei gewesen, weil der Alarau ist auf der Streckenstraße gewesen, der ist ausgefallen. Und dem ist es ausgefallen bei Runde X. Vor dem Bellof daherkommt, weil der Lara ist ein sehr cleverer Rennfahrer, muss ich sagen, der ist jetzt in Argentinien, hat da drüben sein Rennen schon, so ein ganz super Rennfahrer, muss ich auch sagen. Und der hat sich damals noch gedacht, wenn wir mal kurz einmal geredet haben, wieso auf einmal der X vor dem Bellof daherkommt. Dem ist das, der hat das nicht wissen können, was da vorgegangen ist in der Box. Und der hat das auch nicht ganz verstanden. Aber nein, Das ist ganz eine blöde Situation. Und man kann das jetzt zerreden und darüber reden, es ist passiert.
Bist du da zum Auto gelaufen, als der in die Mauer gecrasht ist? Oder
wie? Wir waren ja ziemlich weit unten mit der Box. Und das ist so. Ich habe gesagt, du funktionierst, ich bin da weggelaufen wollte, und na, was hätte ich machen sollen drüben? Der Jochen Maas ist umgelaufen, der Paul ist noch dort gewesen. Ja. Der hat, glaube ich, haben sogar einen Helm genommen, hat der Paul gesagt. Nein, wie gesagt, ich bin dann umgedreht und bin zugegangen und bin zu Angelika und habe mich um die gekümmert, weil ich konnte sowieso nichts machen. Ne? Und ich habe mir gesagt, so wie ich das gesehen habe, was immer wiederhole mich immer wieder, für mich war das wie wenn ein Hero in den Himmel rauffährt. So ist mir das vorgekommen. Ich konnte dann nicht so, der Anbau war schon brutal, man sieht sie an den Bildern, da hast du sicher schon mal gesehen, die Bilder, was da gibt. Und wenn man die Bilder sieht, dann kann man sich ausmalen, dass da nicht viel Chance ist zum Überbleiben.
Das Tempo war halt irre, ne, an der Stelle. Und da abzufliegen ist natürlich Wahnsinn. Aber ich meine, Jackie X, meiner Meinung nach hat er genauso sein Leben riskiert. Oder wenn er es absichtlich gemacht hätte, wäre das genauso gefährlich gewesen, oder?
Dem X, ich habe gesagt, ich unterstelle dem das nicht. Aber ist immer auf welcher Seite, dass man steht. Ne?
Was ist mit dem Auto passiert danach?
Ja, das ist zerlegt worden und der Motor ist ja noch gut gewesen und das Getriebe war noch gut. Das andere ist halt dann zerstört worden. Ne? Weil zu dem damaligen Zeitpunkt war sowieso jeder so in sich beschäftigt von den Leuten, dass jeder froh war, dass er das zu Ende machen hat können. Ne? Aber auch heute noch so viele Jahre beschäftigt an das. Ich habe dann nach dem Unfall ist mir der im Traum erschienen.
Der Bellof.
Ja, ich träumt von dem, was wir unternommen haben. Ich habe mir gedacht, das kann nicht sein. Ich weiß auch nicht warum. Und zum Glück habe ich einen guten Kontakt zum Georg. Wir können über alles reden. Und der Stefan hat ja immer das einmal dann im Schnitzer gesagt, sie sollen einmal nehmen auf den 635er. Und dass er in Zolle ist er mit 635 gefahren. Ja. Da haben sie aber anders geschaut.
Ist er damit auch so gut klar gekommen sofort, ja?
Nein. Das ist das, was mich im Nachhinein immer so einfach fasziniert, dass ich mit ihm gearbeitet habe. Und ich habe an der Rennstrecke oft gesagt, du gib mir Autogramm. Ja, für was brauchst du ein Autogramm von mir? Für was brauchst du ein Autogramm?
Hast du ein Autogramm?
Ja, ich habe dann von Walter Neher habe ich dann einmal ein Autogramm gekriegt. Okay. Nach vielen Jahren. Für mich ist der Kerl. Das Problem ist das, wir haben ja damals eins gehabt. Butzen, Stuck, Larauri, Linske, Brunn, der Jochen Maas ist bei uns gefahren, der Derek Bell ist bei uns gefahren. Wir haben wirklich so gute und so schnelle Rennfahrer gehabt. Aber der Stefan war halt einfach. Weiß nicht. Das, vor allem, was der Kerl gehabt hat, ist das, wie er da gestanden ist und hat den Kopf gesenkt und du hast mit dem geredet. Das war faszinierend.
Ja.
Zu der Zeit, wie der Stefan gefahren ist, ist der Stuck bei uns gefahren. Und das Stück ist ja wirklich für mich im Regen. Also ich habe einen Regen, mir ist das angegangen. Mir das, auch wenn ich da früh aufgestanden bin, weil ich habe im Stück immer das Zimmer teilt, weil wir uns da super verstanden haben, weil wir gar nicht. Aber für mich war das, wenn ich da früh aufgestanden bin, sagt Regen, dann habe ich gewusst, das ist unser Wetter. Weil der Stucke, der ist da am Salzburgring mit einem M1 Turbomel Rennen gefahren, ja, das war ein Wahnsinn. Der Dieter Klemser ist da gewesen, der Stucke ist nicht die gerade runtergefahren einmal, sondern der ist quer gefahren.
Mit dem, aber geschüttet. 1000 PS M1, ne?
Ja, mit dem M1 Turbo. aber wenn ich jetzt beide vergleichen würde, dann muss ich einfach sagen, gut, der Stefan ist in einer anderen Zeit aufgewachsen, aber wie die damals, ich habe es ja gesagt, in immer noch gefahren sind, Stefan war halt, er hat halt nur den kleinen Tick noch gehabt. Und ich sage halt, ich habe damals ja der Stritz ja so ein bisschen anders gesagt, aber ich habe ihm ja damals gesagt, 85 auf 86, hat er gesagt, du, ich weiß, dass der Bell auf 86 nicht mehr KPC fahren wird, schreibe einen Brief an den Herrn Bott und biete dich an, weil du bist der Nächste. Du bist nicht sein Nachfolger, aber du bist wirklich wert, den Platz zu übernehmen, und den hat er auch dann bekommen und den hat er auch verdient.
Der Stuck, der sagt ja selber, das war die schönste Zeit für ihn. Ne?
Ja, also das. Weil ich war beim Schnitzer 79, 80, und da waren wir da ist darum gegangen, wer fährt beim Schnitzer. Mit dem 2002 Turbo oder 320er Turbo, so muss ich sagen. Und da waren wir in Zolder und da haben wir keinen Fahrer gehabt. Und dann hat es geheißen, entweder es kommt der Windlock oder der Stuck. Und dann ist der Stuck gekommen. Und ich muss wirklich sagen, ich muss ihm viel verdanken, weil wir viel miteinander erlebt haben. Ja, von früher her, weil ich im Salzburgring ist einmal ein Rennen gefahren, oder dann ein Spezi von mir ein Rennen gewinnen lassen. Wo man wirklich sagen muss, der Kerl war einfach unwahrscheinlich intelligent, damals schon mit seinen 20 Jahren, wo er da den Alfa Romeo, der dann auch gefahren ist, den er praktisch blockiert hat, dass er nicht vorbeigefahren. Und da links ist der Alfa Romeo, in der Mitte ist der Stucke, rechts ist der neue Wolfgang, wo er dann den Alfa in der Kurve schon ein bisschen blockiert hat, beim Überrunden ist das dann gewesen. Ne? Und dann sind die Freunde von dem Kramer mit dem Hund auf den Stuck losgegangen. Und da ist der Busch das schon damals drinnen gehabt, dass er so mitdenkt hat.
Wie hat eigentlich der Brun den Stefan Bellof bezahlen können? Bitte? Weil der Stefan Bellof meinte doch, der Brun kann ihn sich überhaupt nicht leisten. Wie hat er ihn denn bezahlen können? Kamen dann die Sponsoren leichter, wenn man den Bellof hatte? Oder?
Ja, mit dem Bellof hast du natürlich die Sponsoren sowieso gekriegt. Ne? Weil der Jägermeister, der Schimpfer, auf den Bellof ist natürlich jeder aufgesprungen. Meine, das war damals noch nicht, zum Glück war damals ja die Presse noch nicht so wie heute. Weil wenn ich zurückdenke, der Unfall hat ja sowieso eins ausgelöst, dass in der Bildzeitung das Rotmans Auto abgebildet wurde, was natürlich bei denen ganz schlecht angekommen ist, weil natürlich, man muss sich ja vorstellen, jetzt verunglückt er auf dem Schießauto und in der Bildzeitung auf der Vorderseite ist das Rotmans Auto drauf und die Leute kaufen die Zeitung und meinen, dass er es mit dem Rotmans Auto verunglückt.
Gut recherchiert, wie man es von der Bild kennt.
Naja, ich sage ja, das war damals, war die Presse ja Gott sei Dank einerseits noch nicht so wie heute. Ja. Es hat kein Internet gegeben, es hat kein Handy gegeben, man war einfach besser organisiert. Nur da waren die schlecht organisiert und die haben natürlich einen Riesenstress gehabt mit Schießer. Weil die Schießer wollten auf die Stunde den Vertrag auflösen. Und da habe ich ein langes Gespräch geführt, habe gesagt, wenn ihr jetzt aussteigt, dann ist das ein Zeichen, dass ihr nicht fair seid zu uns. Wir haben sowieso schon also ein Riesentief durch den Unfall. Und warum sollen wir jetzt den Sponsor verlieren? Und dann haben wir aber die weitergemacht. Wir haben das dann im nächsten Jahr weiter gehabt am Auto und uns weiter den Vertrag erfüllt, weil der Vertrag über 2 Jahre gegangen ist. Weil der Vertrag hat ja auch denen, der Anreiz für den Vertrag war für den auch noch, weil der Stuck und der Bellof vom Auto waren und so weiter. Für denen war das ja auch ein Aushängeschild. Ne? Aber dann haben die weitergemacht und haben das durchgezogen. Nein, es ist wirklich. Ich habe dann später nur mal so eine Geschichte erlebt am Lausitzring. In der Formel 3, weil wir haben ja damals, hat sich da bei uns also ein Team eingemietet beim Rosberg, wie wir da aufgehört haben mit der Formel 3. ein gewisses Team, der Haschitsch aus Österreich, und da ist auch Joey Foster ist da gefahren. Mhm. Und der Bertram Schäfer hat sich unbedingt eingebildet, am Lausitzring im Oberall zu fahren. Und ein Jahr vorher sind wir schon mal gefahren und wir waren dann oben. Und ich habe dann da meine Bedenken geäußert bei der Besprechung. Aber was ist das, wenn ich sage, wenn der Bertram Schäfer das haben will? Und dann ist ja so, dass wenn man in dem Oval fährt, steht ja oben ein Spotter. Und der Spotter sagt dem Fahrer, wie er fahren muss. Also der Fahrer sitzt im Auto und tut auf die Informationen von dem Spotter fährt er mit dem Auto. Das heißt, da gibt es dann gewisse Kommando, runter oder mit oder was, wie er es halten soll. Der Spotter schiedet es und der muss ja dann, der darf ja die Linie nicht verlassen. Der Fahrer, weil der fährt ja rum und durch die Fliehkraft und alles, kann ja der Fahrer. Der am Lenker mal kaum eine Bewegung machen, weil sonst geht das ja schief. Ne?
Ja.
Und dann ist darum gegangen, wir machen einen Spotter. Und wie gesagt, ich mache nicht. Weil erstens einmal, ich bin sowieso nicht dafür, aber ich mache nicht. Dann hat der Joey Foster seinen Freund engagiert, der ist dann gekommen. Und ich bin einmal hochgegangen und haben mir das angeschaut von oben. Weil die stehen dann ganz oben am Lausitzring und schauen dann runter und schauen das an. Jetzt ist aber das Problem das. Die Sonne scheint auf die Auto drauf und dann sind alle Autos verspiegelt.
Okay.
Jetzt siehst du bei dem Auto nicht, was dein Auto ist, weil alle Autos sind wie ein Spiegel. Also du siehst, aber das ist verspiegelt. Es gibt zum Beispiel nur eine Rennstrecke, wo das auch extrem ist. Es ist zum Beispiel in Imola, wenn die Sonne reinscheint, wie wir da Supercup gefahren sind und die kommen um die Kurve auf die Zielgerade, siehst du das Auto, aber du siehst, das Auto hat keine Farbe mehr. Das ist wie ein Spiegel.
Mhm.
Und ich bin da rumgeschaut, haben mir das angeschaut und haben gesagt, nein, das mache ich nicht. Und der Grad ist der Joey Foster, da schwer verunglückt. Der ist durch die Zielkurve rum, ist runter ins Grüne, also ins Gras, eingeschlagen verkehrt und in die Mauer. Aber brutal, wirklich brutal. Bin dann runter zu ihm ins Krankenhaus, also ins Strickenhospital, und dann haben sie ins Krankenhaus gebracht. Und dann war natürlich eines, hat es nur drei Chancen gegeben. Er überlebt, er ist gelähmt. Oder er ist tot. So, jetzt schließt er. Ne? Also für mich war das, diese Nacht war für mich der Wahnsinn. Und ich muss aber auch sagen, die Ärzte da in dem Cottbus, das waren Künstler. Dass die den Burschen durchgebracht haben, kann man nur heute sagen, ein Wahnsinn. Und das war so ein super lieber Rennfahrer, dieser Joey Foster. Der hat, das war so ein Formel 3-Fahrer, wirklich. Auch so aus einem Holz geschnitzt wie der Stefan. Nie genutzt, nur Gas geben. Und er ist dann nach dem Unfall also dann weiter Sportwagenrennen gefahren und so weiter. Und ich muss sagen, wenn du sowas erlebst, und ich war da beim Unfall von Stefan, war für mich eins, was mein Gedanke war, aufzuhören. Aber es war so für mich, ich habe dann für mich gesagt, das war mein einziger Trost, was ich gehabt habe, gesagt, wenn ich jetzt auf Unglück irgendwo, dann hätte der Stefan auch weiter rennen gefahren. Und dann habe ich gesagt, mache ich auch weiter. Der Brunn hat ja dann Gott sei Dank weitergemacht. Wir sind ja dann 14 Tage später sind wir dann ins Siegerland gefahren. Da ist es dann der Uwe Schäfer gefahren. Und ich muss wirklich sagen, dass der Brunn da weitergemacht hat, das war dann unser Überleben im Rennsport. Und dann kommt natürlich der ganze Punkt drauf, dass wir ein Jahr später genau in Spa, wo wir ein Jahr vorher und der Besten verloren haben, das erste Gruppe C-Rennen gewinnen und den Grundstein legen für die Weltmeisterschaft für 86.
Ja.
Und da muss ich sagen, da glaube ich, mag es jetzt blöd anrufen, da glaube ich, hat uns das zugegeben, was uns damals ein Jahr vorher genommen hat. Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Mag was dran sein, ne?
Ja, weil, dass man auch gerade dann in Spa, wo, wir sind ja damals in Spa, das war ja ein Rennen, ist uns ja alle der Sprit ausgegangen. Und wir sind ja mit dem letzten Tropfen Sprit über die Ziellinie, wir sind mit 0,8 Zehntel vor dem Jahr über die Ziellinie gefahren. Beschissen haben sie alle mit dem Benzin. Das wissen wir. Das war leider so. Aber der eine hat halt mehr beschissen, der andere weniger. Ich glaube, das war bei dem Rennen, wo der Stucker den Derek Bell das Auto übergeben hat, wo der Bell beim Weg von einem Retourgang drin gehabt hat. Und der Stucker dann im Interview gesagt, Derek, was der fasteste Treiber in der Pits Bad backwards. Typisch wie der war. Ne? Und ich weiß, dass wir sind dann über die Ziellinie gerollt, mit dem letzten Tropfen Sprit, was halt noch was war. Und ich habe auch gesagt, ich hab dann so einen Himmel aufgeschaut und gesagt, ich glaube, der hat oben runtergeschaut und gesagt, ja, vorher konnte ich nicht helfen, aber jetzt habe ich es euch wieder zurückgegeben. Und hat uns dann einen Weg zum Weltmeil, das muss ich jetzt noch sagen, wie wir dann in Fuji waren, beim letzten Rennen, OPC-Weltmeisterschaft, ist darum gegangen, es konnte Jaguar Weltmeister werden, Jöst, Zwerg und wir. Und für uns war es so, wir mussten unbedingt vom Jaguar über die Ziellinie fahren. In Qualifying waren wir in der ersten Reihe mit beiden Autos. Das eine Auto war drauf der Larrauri und der Bereja und beim anderen der Jelinski mit dem Dickens. Und dann ist das Rennen gelaufen und wir waren, das Werk ist schon ausgefallen, wir waren dann Dritter hinter dem Jaguar und so eine Viertelstunde vor Schluss, auf einmal kommt der Jaguar in die Box, hat Aussitzer und steht an der Box und die unseren fahren auf der Ziellinie vorbei, auf der Zielgeraden und wir sind Zweiter. Mit dem Mechaniker gesprungen, ja, jetzt haben wir Weltmeister und so weiter, sage ich, du, wir sind noch nicht Weltmeister, der Computer hat nicht umgeschalten. Weil du hast ja praktisch einen Computer vom Veranstalter und am Computer vom Veranstalter haben die immer noch den Jaguar am zweiten Platz gehabt und uns am dritten Platz. Und das Rennen ist nicht mehr lang gelaufen, dann war es aus und dann sind die Autos so an der Start- und Zielgeraden zum Publikum hingefahren, die Leute sind ausgestiegen und applaudiert und so weiter. Und ich bin sofort zu Peter Falk und sage zu ihm, Herr Falk, haben Sie den Computer noch eingeschalten? Nein, er hat nicht mehr eingeschalten, nicht ausgeschaltet, weil sie ausgefallen sind. Dann bin ich zur Rennleitung hoch, zum Ischi, hab da mit so einem Posten einen Jaguar gehabt, weil er mich nicht hochlassen wollte. Dann habe ich gesagt, Ischi, du musst schauen, wir sind Zweiter, nicht der Jaguar. Wir sind ja offiziell auch über die Ziellinie gefahren als Zweiter. Der Jaguar war ja hinter uns, das hat ja jeder gesehen. Nur der Computer hat nicht umgeschalten. So, dann bin ich runter, war schon die Siegerehrung. Der Jöst war Erster, der Jaguar ist dann Zweiter, also die unseren Dritten, also ich muss Platz tauschen, dann bin ich zum Jürgen Barth und dann ist der in die Rennleitung, ist in die Zeitnahme, was normal nicht darfst, und hat das korrigieren können, dass wir Zweiter sind. So, und dann ist es losgegangen. Dann ist der Teammanager von Jaguar mir Schritt und Tritt nachgegangen. Wo ich bin, aufs Klo, wo ich gegangen bin.
Tom Walkinshaw war das, oder?
Tom Walkinshaw, ja. So. Dann hat der Walkinshaw einen 7-Punkte-Protest an die Rennleitung abgegeben, nachdem das Ergebnis heraus war. Weil die dann das korrigiert haben, dann haben die das bearbeitet und das Rennen hat 5 Stunden gedauert. Das Rennen war so um 17 Uhr aus, jetzt haben die den bearbeitet und nach 1 oder 2 Stunden hat es geheißen, nein, okay, Brun ist Zweiter, wir sind Weltmeister. Und für Porsche war es wichtig, dass wir Weltmeister sind, weil wenn wir Teamweltmeister wären, ist der Derek Bell Fahrer Weltmeister. Also war es auch in denen ihren Interesse, nur als Privatteam hast du ja keine Lobby. Die Lobby ist ja da relativ gering bei den Veranstaltern. Und das Glück war das, dass sie dann eben Herr Singer, speziell der Singer, auch mit Jürgen Barth wieder, dass sie das ja eingeschalten haben. Jetzt hat aber dann der Walkinshaw noch einmal 5-Punkte-Protest eingereicht. Und das ist dann den Kommissaren und dem Alain Berthaud, der damals der Kommissar war, ist das dann zu blöd gewesen und die haben das dann abgewiesen und dann waren wir Weltmeister.
Wahnsinn, oder? Gerade als Gegner Tom Walkinshaw, der Walter Brun war nicht mal dabei, ne?
Nein, der war nicht dabei, der war daheim. Und für mich war eines, und das muss ich sagen, die ganze Mannschaft hat das ganze Jahr gearbeitet. Und meine Verantwortung war die jetzt in dem Fall, ich habe gesagt, das war für mich, ich weiß nicht, wenn ich so eine Situation, aber das war so eine Belastung, Ich habe nichts in der Hand gehabt. Ich habe, du hast ja nicht irgendwie, ich habe meine Rundenblätter geschrieben und habe auch dann aufgeschrieben, wie man Zweiter und so weiter, weil du schreibst ja die Rundenzeiten auf, du musst das ja anzeigen, du sagst die Position und so weiter. Nur, das war in dem Fall ja zu wenig. Und so ein Lobby von einem Walking-Show-Team, Jaguar, gegen so ein Privatteam Brunn, das ist ja wie wenn ich auf der einen Seite 5 Kilo Gewicht drauf tue und auf der anderen Seite 1 Kilo Gewicht. Ne? Also hängt das 5 Kilo weit. Aber das war eben dann das Glück, dass ich wirklich sagen, und da habe ich den Jürgen Barth, bin ich heute noch immer dankbar und wir reden immer wieder, sage ich, du, wenn du damals nicht, weil normal darf er ja gar nicht in die Zeitnahme rein. Und ich habe also mir erklärt, wie das war. Anscheinend hat der Typ da oben, hat den glauben können, dass der Jaguar in die Box reingefahren ist und hat ihn dann mechanisch wieder am zweiten Platz zurückgesetzt, sodass der dann auf dem Computer am zweiten Platz war.
Immer verrückt, oder? Dass das, wenn es um eine Weltmeisterschaft geht, dass also, die sagen, ich kann es nicht glauben, Wahnsinn. Überstimme ich den Computer, die Trottel. Ne?
Also, ich will wirklich sagen, ich glaube, unsere Leute, die hätten mich, die sind eh immer fair gewesen und aber ich glaube, ich war in Japan geblieben. Ja. Weil den Vorwurf hätte ich mir nie, dann hätte ich mir so ewig gefragt, warum hast du das nicht durchgebracht? Warum? Ich kenne das, wie das ist. Ich weiß, wie sie uns in Monster disqualifiziert haben. Da habe ich auch gesagt, du, schwarz auf weiß, der hat die Tankanlage aufgedreht und das Benzin ist schneller durch, da brauche ich nicht diskutieren. Aber mit dem Zuberfahren konnte ich mich durchsetzen gegen einen Rennleiter. Aber ich konnte mich nicht durchsetzen, dass der die Tankanlage aufdreht und so weiter. Und das sind Sachen, ich muss auch so fair sein, dass ich, wenn ich einen Fehler mache, dass ich den eingestehe und dann versuche ich den. Dann war immer für mich immer ein Thema, wo ich gesagt habe, ich will nie wissen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es sein muss. Weil dann bin ich nicht mehr fangen, wenn ich die Rennleitung muss. Und so haben wir da ein paar Sachen ja oft einmal angeschaut, wenn ich da zum Beispiel mit dem Walter Lechner, der bei uns gefahren ist. Der Walter Lechner ist bei uns in Le Mans gefahren, war immer, leider ist er zu früh gestorben, muss man jetzt sagen, aber der Walter Lechner, das war auch ein menschlicher Rennfahrer. Der ist damals bei uns in Le Mans gefahren, wo er die Hin- und Ders gerade runterfährt und auf keine Bremse mehr hat. Mhm. Der hat das Auto gerettet und hat es wieder zurückgebracht. Aber der hat nicht gemalt und hat keinen Zirkus gemacht. Also.
Ich meine, da gibt es ja eh immer viele Tricksereien. Vielleicht können wir darüber auch noch ein bisschen reden. Der Tom Walkinshaw, das war ja auch einer, der eigentlich mit allen Wassern gewaschen war. Ne? War so ein bisschen.
Da gibt es Geschichten über den Walkinshaw. Es ist sicher nicht meine Aufgabe, das ans Licht zu bringen, so manche Sachen. Aber der war schon ab und zu, ich weiß nicht, wie wir da in Le Mans gefahren sind, wo wir eh schon am Limit waren, wo wir da eine Viertelstunde vor Schluss ausgefallen sind, wo der Jogger schon uns immer überprüft hat, wie viel Sprit das wir noch haben. Weil du hast ja damals 2550 Liter gehabt, 24 Stunden. Und da hast du ja die offizielle Tankanlage gehabt. Und da konntest du ja genau schauen, wie viel Sprit das du noch hast. Und dann konnten die genau ausrechnen, wie viel Sprit das wir noch haben für die letzten Distanzen. Ne? Ja. Wir haben dann einmal nachgerechnet, wie der Walker schon gewonnen hat. Und dann haben wir auch ausgerechnet, wie viele Kilometer das er gefahren hat, mit wie viel Sprit. Und dann haben wir einen Spritverbrauch gehabt, wo jeder gesagt hat, das geht gar nicht. Aber das hat halt die Organisatoren gar nicht interessiert, weil da haben wir einmal so eine lustige Geschichte gehabt. Ja, lustig. Es war so, der Lauri kommt zum Boxenstopp, die Mechaniker wollen danken und es kommt kein Sprit. Es kommt kein Sprit, du siehst, es läuft kein Sprit. Jetzt ist da eine Mechaniker hergegangen und weil hat jedes Auto seine eigene Tankanlage gehabt. Es geht da eine Mechaniker her, nimmt vom anderen Auto den Tankschlauch und der Lahari hat es gesehen und reißt einen Tankschlauch weg. Und dann ist der Tankschlauch mit dem großen Griff, der da einmal im Baule am Kopf hingeflogen. Weil er gemeint hat, der kann er ja nicht machen. Und plötzlich sind mehrere Autos, die nach der Reihe reingekommen sind, die unter uns waren vom Boxeinfahrt, haben auch keinen Sprit gehabt. Ne? Nur zur Hektik, nur zur Palaver und so weiter. Und auf einmal hat sich herausgestellt, dass irgendeiner von den Mechanikern, weil das waren nur die alten Boxen, und da war die Benzinversorgung, waren hinten waren so Griffe, wo man praktisch den Benzin, wenn irgendwas passiert, sofort absperren kann.
Okay, ja.
Das ist wie so eine Sperrhähne. Das war das. Und da hat halt irgendein Mechaniker unbedarft an so einen Hebel angezogen. Jetzt ist da kein Sprit mehr gekommen. Und dann hat sich das halt schnell rumgesprochen, weil das ist schon, dauert so etliche Minuten, ist das runtergegangen. Ne? Und dann ist halt einer von der Kommissarin gekommen und hat halt dann aufgrund dessen reagiert und hat dann gesehen, dass da der Hahn zu ist, hat den Hahn aufgemacht und dann ist wieder der Sprit gelaufen. Und dann habe ich immer schon gedacht, aha, jetzt haben wir, ich weiß nicht, wie lange wir gestanden sind, jetzt haben wir ein bisschen mehr Sprit über, weil ja wir jetzt, was weiß ich, 7 Minuten gestanden sind zum Beispiel, haben wir praktisch für 7 Minuten mehr Sprit. Das heißt, wir haben sicher noch für eine Runde mehr Sprit. Und dann musste ich zur Rennleitung. Und dann hat mich der Petroder zur Rennleitung zitiert und hat mir dann erklärt, warum und wieso das war. Und dann, ja, hat er aber keinen. Und dann denke ich mir, ist auch gut, okay. Und wie ich rausgerufen habe, wieder rein und sagt, aber für das, wo wir jetzt gestanden sind, zieht aber den Sprit ab, wo wir in der Zeit gefahren wären. Jetzt war es wieder.
War es wieder gegen Null.
Igel, war es wieder egal.
Ja, ja. Wie lang warst du bei Brun?
Bei Brun war ich von 83 bis 91.
Also nach der Weltmeisterschaft hast du noch weitergemacht. Ja, da hast du auch die ganze Formel 1-Zeit noch erlebt. Ja, jetzt das Hauptthema. Wie hast du das gesehen, als es dann irgendwie losging mit der Idee, Formel 1 zu fahren?
Da gibt es so viele, also wenn ich das jetzt so ausdrücken würde, in Pfeilen oder in Richtungen. Da gibt es so viele Richtungen, wo ich selber eigentlich, das ist, schalt mal deinen Kosten ab.
Ich will dir erzählen das, was du erzählen darfst.
Nein, das schalt mal ab, dann fang ich da rein. Kurze Geschichte zum Jochen Rindt, da kannst du so einen Ausschnitt, dann machen wir so. Wie der Manias Buhr war ja halt immer so ein Rennfan und dann war das Rennen am Salzburgring. Und um da mal den Rind einmal, weil ich habe den Rind schon vorher verfolgt, weil der ist am Geisberger schon mal gefahren mit dem Simca und dann ist er mal gefahren mit einem Alfa Romeo, Giulietta TI. Und wie das Rennen war am Salzburgring, wollte halt ein Vorherlager, aber das war nicht so einfach. Und dadurch, dass ich einen Chef da von den Streckenposten kennt habe, den Kessler, habe ich dann einen Eingang gekriegt und dürfte da Streckenposten sein.
Ja, okay.
Und dann war es so, dass der Jochen Rindt damals diese Streckenposten instruiert hat, was sie machen sollen. Und hat uns erklärt, so aus dem Transport aus, also sage ich gleich, wenn einmal das Auto brennt, dann braucht es gar nicht hingehen, weil der Fahrer schon erstickt, weil er keinen Sauerstoff hat. Da hat es ja das ganze Material nicht so gegeben wie heute. Ne?
Schöne Einstellung.
So.
Ja.
Und dann ist er da im Salzburg gefahren, beim ersten Rennen ist er ausgefahren und beim zweiten Rennen ist er also vom letzten Platz am ersten Platz vorgefahren. Das war ein Wahnsinn. Da waren ja alle da, Brambiller, Reutemann, X mit dem BMW und so weiter. Und Wochen später ist dann der Unfall in Monza. Und dann ist, wie soll ich das erzählen, ist das gewesen. Ich habe damals, wir haben damals den Unfall gehabt in Kanada mit dem Kanaldeckel. Und so war das so, wir waren drüben in Kanada mit 3 Autos. Auf einem Auto ist gewesen der Lahore mit dem Segala, beim anderen Auto, ich glaube der Santal mit Nurnfahrer und der andere der Brun mit dem Parisian. Und jetzt war das Problem, dass der Brun am Freitag noch nicht da war zum Training, ist erst am Samstag gekommen. Jetzt hat es aber geregnet. Und dann ist der Brun das Qualifying gefahren, hat aber die Zeit nicht, die vorgeschriebene Zeit nicht gehabt. Und dann, ja, er darf nicht fahren. Jetzt bin ich zum Alain Berthaud gegangen und habe dem erklärt, sage ich, Mensch, Alain, kann ja nicht sein, der Brun fährt die ganze Zeit schon Rennen. Ich muss das mal nachdenken, das glaube ich, 89 ist das gewesen, das war 89. Und müssen wir dann noch dazu, dann kann das war genau. Ne? Auf alle Fälle, nein, kein Erbarmen, ihr lasst ihn nicht fahren. Spur natürlich sauer gewesen, ich natürlich wieder die Arschkarten gehabt, wie es halt meistens war. Und dann ist er heimgeflogen und sagt zu mir nun, es waren 3 Autos, und sagt zu mir, das Auto, kann jetzt nicht mehr genau sagen, das soll ich rausnehmen, weil wir haben ja sowieso nur 5 Fahrer und 3 Auto. Und du brauchst aber 6 Fahrer für 3 Auto. Und der ist ja nicht da. Aber wir mussten ja starten mit den 3 Autos, ne? Weil ich kann ja nicht das Auto schon von vornherein rausnehmen, weil der Fahrer hat ja schon zurückgekommen. So, und jetzt war es ja so, das Rennen läuft. Und auf einmal sieht man hinten, da muss eine Rauchsäule hochsteigen. Ne? Und ich sage zum Mechaniker noch, sag ich, du funken jetzt an, weil vom Zeitablauf hätte ich jetzt kommen müssen, das Auto. Und der ist aber nicht gekommen. Und das war der Paresha. Und dann sage ich, das Auto kommt, ja, hoffentlich ist da jetzt nicht der Paresha da wo verwickelt, wo da der Rauch aufsteigt. So, jetzt war es auch so. Es ist im Rennen ein Courage über den Kanaldeckel gefahren und durch den Groundeffekt hat er den Kanaldeckel hochgezogen. Das nächste Auto, was gekommen ist, hat dann praktisch die Fronthauben beschädigt und der nächste war der Paresha und dann ist dieser Kanaldeckel, der da eben beschädigt war, ist heraus gewesen auf der Straße und den hat sich ein Paresha unten in Auto reingeschlagen und den Tank aufgerissen, sodass das Auto sofort in Flammen aufgegangen ist. Das nächste Auto war der Huismann mit einem Hydroaluminium-Auto. Und ich sage jetzt einmal so vor lauter, ist der auch noch in die Mauer gefahren. Jetzt haben wir in einer Kurve praktisch 2 Autos kaputt gehabt. So. Jetzt ist dann das Rennen abgebrochen worden, weil ja der Kanaldeckel war und so weiter. Und dann war das Problem, dass der Paresha aus dem Auto nicht gleich rausgekommen ist, hat dann ganz irre wir ist er dann, das Glück war das, er hat einen super guten Anzug gehabt von Bebek, der war wirklich gut, dass der immer auch da geschützt hat, dass er keine großen Brandwunden gehabt hat am Körper und so weiter. Ist dann, das ist ein bisschen, es war ganz wir ist dann irgendwie durchs Gebüsch irgendwie raus. So, jetzt war das Rennen so. Jetzt habe ich den Brunn natürlich da informiert, was passiert ist. Jetzt macht der Brunn da einen Zirkus und sagt, ich hätte früher schon dieses Auto rausnehmen sollen, wo der Paresha verunfallt ist. Da sei das aber schon ein anderes Auto vorher ausgefallen von uns, von den 3. Jetzt hätte ich das ausgefallene Auto ist rausgefallen. Jetzt hat der Brunn gar nicht so, ich kann ja nicht den einen rausnehmen und kann nicht sagen, du, jetzt sehe ich da raus, weil der Brunn das gesagt hat oder so. Ne? Nur zu Zirkus gewesen. Jetzt musste ich dann in Kanada bleiben. Das nächste Rennen war in Mexiko und musste natürlich da eine Klageschrift machen gegen den Veranstalter. Ich bin dann am selben Abend noch zum Veranstalter und dann wollte man, da muss ich auch sagen, der Jürgen Bartrup hat da sehr viel geholfen, wirklich. Hat sich sehr eingesetzt und dann haben wir gesagt, wir möchten da die Versicherungspolizei sehen. Die haben es uns aber nicht gezeigt. Und dann habe ich dann versucht, da beim DMSB was zu machen, alles schwierig gewesen, und habe mir dann in Kanada einen Rechtsanwalt besorgt, um gegen den Veranstalter zu klagen, weil wir haben ja ein Auto fast abgebrannt, eins kaputt gehabt, so was tust. Und zufällig war dieser Rechtsanwalt, den ich da angesprochen habe, ist da bei dem Rennen gewesen und hat das Rennen da gesehen und ist da gewesen, wo das brennt hat.
Okay.
Und wir haben dann eine Klageschrift eingeleitet über, ich glaube, 3 Millionen Dollar. Dann ist die Klage gelaufen. Damals war ja noch der Paleste, der Vier-Präsident. Und dann hat sich herausgestellt, dass anscheinend, ich habe da nie so richtig, anscheinend haben die eine Sammelpolizei gehabt, wo die Formel 1 Rennen mit dem Gruppe C Rennen in einem kompletten Paket war. Und dann hat sich herausgestellt, ja, das hat dann der Heckelstone in der Hand und so weiter. So, jetzt hat mich der Brunn dann immer angerufen, das muss den Heckelstone auch öffnen. Dann habe ich den Heckelstone angerufen, ja, und ich habe den immer ans Telefon gekriegt, muss ich sagen. Also das muss ich hoch anrechnen. Und habe dann irgendwann dann gesagt, dass, ja, der Brunn, was ist jetzt mit dem Geld, wie wird das abgewickelt? Und ja, irgendwann dann müssen wir warten und so weiter. Und es ist dann abgewickelt worden. Ich weiß heute noch nicht, was der Brunn Geld gekriegt hat, aber der Brunn hat uns dann versprochen, wenn das Geld kommt, kriegen die Mechaniker eine Art Prämie. Wir haben dann eine Prämie gekriegt. Aber was ich damit sagen will, ist das, ich habe dann dem Eccleston aufgrund dessen, weil er dann das alles abgewickelt hat, habe ich ihm dann eine Videokassette geschickt, wo es einmal im österreichischen Fernsehen gegeben hat, Itz Jochen. Das war ein Schwarz-Weiß-Film. Und der ist aufgrund dieses Unfalls gewesen, habe ich ihm geschickt. Und dann hat er mir für das auch einmal 4 Formel-1-Tickets besorgt, die ich gekriegt habe von ihm. habe aber da nicht hingehen können, weil da war irgendwas anderes irgendwie. Habe dann wieder mal später gebeten, ob ich nochmal 4 Tickets haben kann. Hat gesagt, das ist momentan schlecht, weil so viel nachgedruckt worden sind. Weil damals hat es ein Ticket gegeben, nicht so wie dann diese permanenten Karten. Und dann hat es einmal in Hockenheim so eine Gedenken gegeben für den Jochen Rindt. 2010, glaube ich, war das oder irgendwas. Und da war der X und da war der Ethos dann auch da. Und da bin ich dann auch dort eingeladen gewesen, zufällig, weil ich halt auch die Hockenheim-Leute kenne. Und bin dann hingegangen zu ihm und habe dann gesagt, ob er sich noch erinnern kann, dass er ihm diese Videokassetten geschickt hat. Und dann hat er so väterlich zu mir so gesagt, so mich so beim Arm genommen, was ich irrsinnig toll gefunden habe, it's long time ago. So. So. Du hast einfach gemerkt, der hat also eine gewisse Menschlichkeit, weil er hat ja damals mit dem Jochen Rindt viel vorgehabt. Ne? Ja, ja. Weil die zwei haben ja da das Roy Winkelmann-Team, da war er mit involviert. Und hätte der Jochen diesen Unfall nicht gehabt, könnte man vorstellen, dass die zwei irgendwann einmal ganz was Großes gemacht hätten.
Hm. Naja gut, dann hat Bernie Ecclestone das allein gemacht. Ne? Das ist ja auch nicht schlecht.
Es gibt viel für und wieder. Ich habe ja damals auch, wie der Brunner vor mir eins gemacht hat, muss ich sagen, das, was der Ecclestone damals geleistet hat. Und ich glaube, dass ihm alle im Nachhinein nur mehr heute dankbar sind, dass das wenig so in die Hand genommen hat.
Ja, klar.
Weil er hat sicher gutes Geld verdient, aber er hat aber auch für viele viel Geld rausgeholt. Und wenn du dir heute anschaust, wie die Formel 1 funktioniert, es funktioniert auch noch übers Geld.
Ja, klar. Aber das habt ihr ja damals auch gleich zu spüren bekommen, oder? Dass Formel 1 gleich von den Einstiegspreisen her nochmal eine ganz andere Nummer war. Zumal man ja eigentlich gedacht hätte, dass gerade Brun, ihr wart in Le Mans mit 5 Autos, das ist ja auch nicht gerade umsonst gewesen, ne?
Das war also nochmal mit 5 Autos. Das war halt auch so eine Idee, ne? Weil du hast es nicht verhindern können, ne? Also sein Bild und wir sind einmal in Kerlani gewesen mit einem Auto und 6 Fahrern, wo keiner gewusst hat, wer was tut und was er macht. Ne? Er war halt ab und zu ein bisschen so, wie soll ich sagen, ein Fantast und ab und zu war er halt ab und zu ein bisschen, das mit der Formel 1, okay, das ist ein eigenes Thema für sich. Mich hätte das ganze Kreis zu machen, aber ich habe genau gewusst, sowas kannst du nur machen, wenn die ganze Infrastruktur und alles passt. Gerade so in dieser Formel 1, da sind so viele Leute dabei, die sie wichtig machen, bis du dann alles hinterfragst. Da hat einmal den Peter Winsor hat er da einmal gehabt, der da für ihn getätigt war, weil das Thema Formel 1 hätte vielleicht einmal passen können, wie wir damals einmal so ein Gespräch gehabt haben mit dem Keke Rosberg, wie der Keke aufgehört hat mit der Formel 1 und die ihn da kontaktiert haben und gefragt haben, ob er nicht Interesse hätte, da mit Brun was zu machen, wo er da in der Schweiz war. Und wir über das Ganze da gesprochen haben. Und es ist leider nicht zustande gekommen, weil eben dann wieder der Lahauri mit dem Pavanella dahergekommen ist. Und wie gesagt, war wahrscheinlich hat es so sein müssen.
Aber du hast das, also auf einmal ein Formel-1-Team zu leiten, da wärst du ja auch der technische oder der Teamchef quasi gewesen,
ich,
oder?
Ich sag immer noch, das war damals auch mein Thema, man soll immer die Schuhe anziehen, die einem passen. Und nicht andere. Weil in dem Augenblick, wo der Schuh druckt, funktioniert es nicht. Das ist, wir haben uns ja, wie wir Gruppe C gemacht haben, haben wir eh einen Riesenschritt gemacht mit dem Porsche. Weil du hast ja mit dem Porsche hast du ein Rennauto gehabt, wo du 10 Jahre lang in Le Mans gewinnen hast können. Das ist ja heute nicht mehr möglich. Und wenn man sich heute anschaut, was da für Technologie drin steckt, was für einen Ingenieurstab du brauchst und von welchen Leuten du abhängig bist. Früher, die Mechaniker, die wir gehabt haben, wenn ich die alle so am Namen auf, ob das der Ferl war, ob das der der Jochen war, der dann zu Audi gegangen ist, der Jochen Hausner, oder ob das der Huber war. Wir haben wirklich super Leute gehabt, aber das waren lauter Leute, die sich so engagiert haben an dem Auto, weil die Technik an dem Auto nicht so komplex war wie heute. Bei heute kannst du ein Rennauto ohne Computer gar nicht mehr starten. Früher hast du ein Auto starten können, wenn du die Batterie angeschlossen hast. Dann hast du das Auto gestartet. Weil heute kannst du die Batterie, heute ist die Batterie schon leer, wenn sie am Computer hängt.
Und Wahnsinn, ja.
Das ist, da hat sich viel geändert und mein, das ist die Entwicklung. Das ist, wir können das Rad nicht zurückdrehen, aber das Rad ist immer noch rund und wird immer noch gleich bleiben. Und ob die jetzt da mit Hybrid, wen interessiert denn das, ob heute da in dem Auto das und das Hybrid ist? Das interessiert einen Zuschauer, der kapiert es gar nicht mehr.
Ja. Die ganze Elektronik kapierst du nicht. Ja. Ne?
Das ist halt, ich habe das gesehen, wie wir da noch GT3 gemacht haben beim Rosberg. Das ist ein Wahnsinn, was an diesen Autos alles hier drinnen steckt, an Elektronik. Und vor allem, die Problematik ist die, wenn heute ein Team den Zugang kriegt zur Elektronik, dann kann der an der Elektronik so viel machen, wo du, wenn du den Zugang hast, nicht hast. Und an dem scheitert das Ganze schon.
Ja. Was war die teuerste Fahrergage, die du jemals verhandeln haben musstest? Hattest du das schon eigentlich mit so Managern zu tun? So, hattest du das schon mit so Willi Weber-mäßigen Managern zu tun? Das waren die Fahrer und die haben telefoniert und los ging's, oder?
Ja, das hat der Bund meistens mit denen ausgemacht. Ja,
okay. Okay.
Das hat der, ich habe das schon gewusst, was die Leute kriegen. Aber erstens einmal geht es einmal darum, wenn jetzt heute ein Fahrer um so viel schneller ist, dann ist es wert. Das hat man ja, sieht man ja heute, was die. Nur wenn ich dann aber sehe, was der Mechaniker leistet im Verhältnis zum Fahrer, dann sind die alle unterbezahlt. Nur heute kriegen die auch einen Haufen Geld, die Ingenieure, die was heute in der Formel 1 sind. Die kriegen auch schon einen hohen Betrag gezahlt. Das hat es damals nicht gegeben. Ich denke nur zurück, was haben wir da Ingenieure gehabt? Das waren ja lauter Mechaniker bei Learning by Doing. Da sind Mechaniker gekommen, da sind Leute gekommen, wir einen haben wir gehabt, den Jimmy. Der ist bei mir vorgesprochen, ja, ich möchte bei euch schrauben in Freiburg, weil mich das interessiert. Ja, das findest du halt nicht mehr.
Die würden aber nicht mehr genommen werden, ne? Die würden aber auch nicht mehr genommen werden.
Wir?
Die da an der Tür klopfen und sagen, mich interessiert das, ich würde gerne mitschrauben. Die wird man auch nicht mehr nehmen, die Leute, oder? Die da an der Tür klopfen.
Ja, die sind halt schon wieder froh, dass Leute kommen.
Ja?
Aber das Problem ist, früher war es ja so, wie bist du am leichtesten ins Ausland gekommen? Durch den Rennsport. Hm. Ja? Wenn ich zurückdenke, wie wäre ich nach Italien gekommen? Ja, wie? Aber durch die Rennerei beim Schnitzer bin ich nach Monza gekommen.
Ja, stimmt.
Oder ich bin nach Vallelunga gekommen oder nach Mugello. Heute, wenn ich ein Mechaniker sage, wenn heute ein Mechaniker ist und du sagst zu dem, du darfst da hin, pfeift er drauf. Ja, weil das halt alles Stress ist. Da hat sich so vieles geändert. Man muss aber auch sehen, die Stunden, was die halt buckeln. Und das Schwierige ist ja heute das, wenn du halt Mechaniker abrechnest, eine Stunde, dann hast du sowieso schon verloren. Du kannst es eh nur pauschal machen.
Hm. Welches war der teuerste Fahrer für euch, der gefahren ist? Du brauchst keinen Betrag nennen.
Nein, das weiß ich nicht. Also ich sage einmal so, das kommt ja darauf an, der Stuck war sicher kein billiger Fahrer, aber der war es wert. Der Bellof war es wert, der Buzen war es wert, der Larauri, der ist dann später zu uns ins Paket gekommen, weil der ist ja im Segala gekommen. Und der Larauri war ein super guter Fahrer, da gibt es eh nichts. Was, man, wenn ich da zurückdenke, wie wir da in Amerika waren, in Daytona, weil da hat mir letztes Mal ein Mechaniker eine gute Aufklärung gegeben, ich habe mich auch nicht mehr erinnern können. Wir waren in Daytona. Und da 24-Stunden-Rennen und da haben wir ein kleines Problem gehabt mit der Benzinentlüftung. Und da hätte man normal das Rennen gewinnen müssen, da hat der Holbert da Abkürzung gefahren, das was gar nicht erlaubt war. Ja, der Holbert hat heute halt in Amerika eine Narrenfreiheit gehabt und war natürlich auch. Der Holbert war natürlich in Amerika zu Hause, jetzt haben die natürlich auch den Holbert.
Das war alles gut. Du sprichst jetzt noch nicht mehr ins Mikro, wenn du weiterredest. Du musst dich hinsetzen. War schon alles gut. Ich habe nur geguckt, was hier so wackelt. Das war das Ding.
Ach so. Ja, nein, und das Rennen damals in Daytona hat mir der Pferdl gesagt, dass der Holbert abgekürzt hat und ist an die Buchse, weil er einen Reifenschaden gehabt hat. Aber das haben wir damals nicht mitgekriegt. Heute wird das sofort geahndet. Heute hast du gar keine andere Möglichkeit mehr. Wir haben dann nochmal 94 oder so, haben wir dann fürs Egal einmal zwei Einsätze gemacht in Amerika mit dem Ferrari SP333. Das war auch ein ganz interessanter Einsatz, was wir da gemacht haben in Laguna Seca zum Beispiel, weil da war so ein Techniker da von Ferrari, der hat uns damals ja keine Teile mitgegeben. Dann waren wir in Laguna Seca beim Rennen und da ist ja so, dass der Tanker, der darf das Auto nicht berühren. Und der hat uns dann geholfen beim Tanken und das Tanken hat dann so reflexmäßig da den bisschen übergelaufenen Benzin weggewischt. Dann haben wir gleich eine Strafe gekriegt, haben wir gleich 20 Sekunden stehen bleiben müssen, haben dadurch das Rennen verloren. Und dann war er natürlich handsam nach der Geschichte, aber das Rennen war verloren.
Scheiße. Für welchen Rennstall war das mit dem Ferrari?
Na, das war so, der Sigala hat so ein SP333 gehabt. Hat aber keine Mannschaft mehr gehabt, weil er sich da mit seiner Mannschaft irgendwie übers Kreuz war und dann hat er uns gebeten, da beim Team Bruno Wirm da den Einsatz zu machen. Dann bin ich mit unseren Leuten rübergegangen und haben den Einsatz gemacht da drin.
Ja, Wahnsinn. Und bis 91 warst du bei Brun?
Offiziell bis wann? Ja, eigentlich 92.
Also das war im Endeffekt das Jahr, wo dann die Bombe geplatzt ist mit der Formel 1, dass das alles nach hinten losgegangen ist.
Ja, das ist.
Wo sie es dann auflösen mussten.
Ist schade, das ist. Man hätte. Naja, nein. Nachher ist es immer gescheiter.
Na ja, klar. Und was hast du dann gemacht?
Ja, dann habe ich halt da mal dort einmal einen Einsatz gemacht. War mal beim Van Garzen habe ich mal ein paar Rennen gemacht. Und dann zuerst war ich noch beim Obermeier, habe ich Supercup gemacht. Und ich wollte mir dann eigentlich, das ist dann so ein bisschen schwierig. Weil der Pauli und ich hätten dann eigentlich beim Schnitzer aufhören. Der Herbert hat uns dann gefragt. Ich wollte aber dann nicht das erste abhauen, damals beim Brunn. Und naja, so ist das halt dann gegangen.
Wie bist du zum Rosberg gekommen?
Zum Rosberg bin ich so gekommen, ich war 2003 auf der Essener Motorshow, wo ich immer dort gewesen bin und bin da rumgelaufen. Und dann habe ich bin ich dem Keke über den Weg gelaufen und dann, wir haben uns ja schon immer gekannt, weil ich immer mal da in Reichenhall eine Garage besorgt habe und war immer von ihm ein Fan und fasziniert. Und dann hat er mich da angesprochen und gesagt, ja, was machst du da? Ich sage, ja, willst du nicht da bei mir Teammanager werden in der Formel 3? Und ich denke, beim eigenen Vater im Team, ob das gut geht. Und dann sagt er, ja, ist da vorbeikommen nachher beim Sportart, da ist der Arno Zenzen und mit dem soll ich reden, der weiß Bescheid. Und dann bin ich da später mal vorbeigegangen und dann war der Arno da und hat ich gesagt, und dann denke ich mir, ja gut, der hat vielleicht nur so gedacht oder was und bin heimgefahren. Ein paar Tage später ruft der Arno an und sagt, du, wieso hast du nichts gesagt? Der Kicker hat mit dir geredet, da sollst du da vorbeikommen. Und sage ich, ja gut, okay. Dann bin ich hochgefahren, habe ich Arno da ausgekaspert das Ganze und war dann beim Kicker mal bei ihm in Zell am See drin, bin dann wieder hochgefahren und dann habe ich den Anfang angerufen von Porsche, ob ich nicht da bei Porsche nicht was machen möchte, bei dem Team Freisinger, Karlsruhe, die ganze GT-Geschichte. Ne? Und dann habe ich gesagt, dann schauen wir das mal an, bin dann beim Freisinger vorbeigefahren, am Weg zum Rosberg und habe dann einem Arno dann gesagt, ja, du hättest da ein Angebot von Porsche beim Freisinger da was zu machen und sagt, ja, das ist aber blöd, wenn ich jetzt das nicht mache, in der Formel 3, dann ist aufgeschmissen. Und dann habe ich gesagt, na du, wenn ich das erste dir das zusage, dann mache ich das auch. Und ich muss es sagen, im Nachhinein war es wirklich die beste Lösung, weil ich bin da gut aufgehoben gewesen, habe mit dem Arno einen super Chef gehabt, der jetzt auch schon in Rente ist und habe dann auch mit dem Nico eine tolle Zeit verbracht in der Formel 3 2004. Später dann haben wir dann mit einem Japaner gehabt und einem Fandegarde haben wir dann einmal gehabt. Mhm. Und dann später haben wir dann GT3 gemacht, im E8. Bis ich dann halt 2013 heimgeschickt worden bin in die Rente.
In die Rente.
Und jetzt bin ich in der Rente, am Schluss.
Wie war denn das eigentlich mit Nico? Also du warst Teamchef quasi von Nico in der Formel 3 und das Team hat seinem Vater gehört, ne?
Ja.
Okay. War das schwierig? Also das ganze
es war nicht schwierig, es war nur ganz einfach. Der Kekke hat nur eins gehabt, schwarz oder weiß. Dazwischen gibt es nichts.
Okay.
Du hast nicht sagen können, nein, das hat nur gegeben, so, aus oder so, aus. Da hast du, ich weiß, wie der Nico da, bin ich da hingekommen, ich habe es eh schon gesagt, bin mir vorgekommen, ich war 30 Jahre im Seniorenheim und jetzt im Kindergarten und dann hast du so zwei so junge Buben da, die Rennen fahren und wir sind einmal nach Adria gefahren zum Testen und dann ruft der Keke an und der Nico ist gefahren, der hat so ein RS6 gehabt, das ist ein Audi. Nico ist gefahren, ich bin daneben gesessen, hinten ist der Zuber gesessen und dann ruft der Keke an und sagt, ja, wie geht's, was seid ihr? Und sage ich, ja, wir fahren jetzt gerade da Kanal da oben. Ja, wir fahren. Und sage ich, der Nico, ja, weißt du schon, dass der erst ein halbes Jahr den Führerschein hat? Da denke ich mir, ja, sag einmal, ja, ja, ich gesagt, ja, da denke ich mir, der wird auch wohl Auto fahren können, wenn er Rennen fährt, oder? Ja, ja. Und dann sind wir da oben gefahren. Und dann waren wir da unten, dass natürlich der Nico, der ist ja wie gesagt, super erzogen, super freundlich, super nett. Und dass der natürlich auch erst alles hat lernen müssen. Aber er hat halt, muss man sagen, wirklich in seinem Vater auch einen guten Lehrmeister gehabt. Muss aber eines dazu sagen, und das habe ich wirklich an dem Nico unwahrscheinlich geschätzt. Er hat seinen Vater nie benutzt, um sich irgendwo ins Rampenlicht zu bringen, sondern er wollte immer seinen eigenen Weg gehen. Ich weiß einmal, wir haben ein paar Mal waren so Anfragen von Journalisten da, die gekommen sind und gesagt haben, sie möchten beide einmal zum Interview haben. Der Keke hat es abgelehnt oder der Nico hat es abgelehnt. Ich habe es am Anfang nicht verstanden. Aber ich habe dann wirklich später mal das verstanden, dass der Nico einfach auf eigene Füße stehen wollte. Und es gibt ja genug Geschichten, was da waren. Das ist ja die beste Geschichte, wie er da aufgehört hat mit der Formel 1. Da erzählt er nichts Geheimnisvolles, dass er zuerst seiner Mutter gesagt hat, dass er nicht mehr Formel 1 fahren will. Und sie soll seinen Vater beibringen. Ne? Und an dem sieht man, was der für einen Respekt hat vor seinem Vater, muss man schon sagen.
Stimmt.
Weil als Weltmeister dem Vater dann nicht zu sagen, du, pass auf, ich hör auf, das ist schon eine tolle Geschichte. Und da muss ich auch sagen, der Nico, der, man, gut, dass er sich das nicht mehr angetan hat, dann mit dem Hamilton noch weiterzufahren, ist ja verständlich, weil für mich gesehen, als Außenstehender, hat der Lauda damals, wie er den Hamilton zu Mercedes gebracht hat, und da erzähle ich jetzt kein Geheimnis, sicher mehr auf den Hamilton gesetzt als mit dem Nico, weil der Hamilton sicher sehr viel Geld gekostet hat, um ihn von McLaren abzuwerben. Und wenn du dann jetzt so einen Mann abwirbst, dann ist es auch in deinem Interesse, dass du den förderst. Und da ist der Nico nach seinem Crash, was er da gehabt hat, den Spar, wenn man sich erinnern kann, war er natürlich total außen vor, was ich aber nicht fair gefunden habe. Ne? Das Recht hat er, weil bei der Entwicklung von dem Auto hat er sicher der Nico mehr geleistet, als was der Hamilton gehabt hat. Ne?
Wahrscheinlich, war er viel länger dabei. Ne?
Genau.
Ja. Ne? Hast du?
Und hat einmal zuerst einen großen Stein wälzen müssen, das war der Schumacher.
Ja.
Ne? Und wenn man mal zurückschaut, der Schumacher war ja sicher, sage ich jetzt, als siebenfacher Weltmeister, ja, wirklich ein Riesenbrocken fern, sei es jetzt menschlich, mental, in jeder Beziehung.
Aber die hat er fast immer gebügelt, ne?
Ja, immer. Ja. Der hat ihn immer in den Griff gehabt. Weil wenn er das nicht geschafft hätte, dann wäre es natürlich schlimmer gewesen. Und da muss man eigentlich schon sagen, nur es ist halt so, es verkauft sich halt ein siebenfacher Weltmeister besser als wie ein Nobody.
Ja, ja, klar. Hast du mal mit ihm darüber gesprochen, als Michael Schumacher da kam, oder?
Na, man kann sich das selber ausrechnen auf alle fünf Finger, dass du sagen kannst, du, das ist doch logisch, wenn das ist doch, Kleider machen Leute, Namen machen Leute.
Ja, stimmt.
Und der Nick, ich sag's immer wieder, der Nico ist da umgegangen mit der Stadt. Das war ja bei uns, wir haben einmal einen Riesenstress gehabt. Das ist ja das, wo ich noch dabei war. Der Nico wollte die Chassisnummer mit der, da ist ein Sechser dabei gewesen, und die hat vorher dazu gehabt. Und dann haben sie das Chassis gewechselt. Das hat so weit ausgeartet, dass der Arno dem Zuber ein neues Auto kaufen hat müssen. Weil der Zuber gemeint hat, der Nico hat sein Chassis genommen, weil das besser wäre. Nein, weil nur das die Nummer 6 war. Der Rennsport oder der Rennfahrer hat nicht nur was im Fuß, sondern auch im Kopf. Und da muss ich sagen, da hat der Nico am meisten im Kopf. Also der Nico ist für den Rennsport wirklich einer der intelligentesten Fahrer. Man braucht ja nur mal schauen, wenn einer mit 18 Jahren 4 Sprachen spricht. Ja. Und kann sich bewegen, dass jeder nur schaut.
Mhm. Kam für dich eigentlich auch mal Rennfahrer in Frage?
Mir hat das ja immer fasziniert, und ich habe als Bub hab ich so einen Simca 1000 gehabt, und ich habe einmal bei so einer Veranstaltung hab ich mal mitgemacht, und dann ist die Nennbestätigung gekommen, und dann sagt meine Mutter, du, was ist denn das? Aber ich sage, Mama, das ist ein Autokurser, der fährt bei seinem Autokurser mit. Weil ich musste eine Fahrerlizenz beantragen, ja. Eine Bewerberlizenz musste ich beantragen. Und dann bin ich mal bei so einem Geißbergrennen mitgefahren und bei so einem Slalom. Aber ich habe immer gewusst, sowas kann ich aber mir nie anfangen, weil ich kann mir es nicht leisten. Und damals hast du ja nur eins gebraucht, einen Helm, das war alles. Du hast keinen Überrollbügel gebraucht beim Auto, das war in den 60er Jahren, ist ja das der Anfang gewesen. Und mir hat das schon fasziniert, aber ich habe mir lieber gesagt, ich bin hinterm Zaun als vor dem Zaun. Das ist viel gescheiter. Ja, weil ich habe gewusst, was das kostet. Ne? Das ist ja dasselbe dann später gewesen, wo ich da Formel 3 gemacht habe und habe dann das so miterlebt, wie die Jungs da, die Eltern das Geld bringen müssen, wenn man sich vorstellt, dass es eine Formel 3 Saison damals 2004 80.000 Euro kostet, und du musst das Geld hinlegen, musst schon fürs nächste Jahr schauen. Das ist das wahnsinnig. Also, vor allem so lang den Atem zu haben, über so lange Zeit das zu machen, das ist ja das Problem. Und darum habe ich gesagt, ich bin da beim Rosberg angekommen, 2004 Formel 3 zu machen. Habe ich gesagt, ich war jetzt 30 Jahre im Seniorenheim, jetzt bin ich im Kindergarten. Ja, weil wenn du halt mit wieder so einem Buben zusammen bist, die durfte ja damals nur Rennen fahren, weil BMW hat ja damals den Formel BMW gemacht. Und bei der Formel BMW durftest du mit 16 Jahren Rennen fahren. Und vorher musste ja jeder Rennfahrer einen Führerschein haben. Und da hat es einmal einen Fahrer gegeben, der aus irgendwelchen Delikten keinen Führerschein gehabt hat, weil sie im Auto haben. Und da kommst du eben hier, also mit so einem Burm, ich weiß wieder, der Nico da war und da eben Formel 3 gefahren ist. Und der zweite Pilot war der Andreas Zuber aus Österreich. Und dann muss ich wirklich sagen, das ist so, ich möchte jetzt sagen, es war ein bisschen anders, aber der Nico hat auch so eine feine, nette Art gehabt, so, kannst du nicht vergleichen, aber es gibt halt so einen, da merkst du halt das, weil der Nico hat zum Beispiel, der hat immer bitte Danke gesagt. Wenn der in sein Auto gesessen ist und hat seine Wasserflasche wollen und hat einen Helm aufgehabt, dann hast du an seine Augen erkennen können, dass er Bitte sagt, und hast du sehen können, dass er Danke sagt. Und das mit 18,5 Jahren.
Der Nico Rosberg?
Ja.
Ja, okay.
Mit 18,5 Jahren so gut erzogen. Und ich habe ja jetzt auch noch immer so mit seiner Mutter ab und zu so SMS-Kontakt oder WhatsApp-Kontakt. Und das ist genauso eine liebenswerte Frau. Und der Kicker natürlich, bei dem gibt es ein Schwarz und Weiß. Wenn der Nico dann einen Fehler gemacht hat, dann hat er gesagt, du sagst dann wieder, soll ich wieder in die Schule gehen und soll ich das lassen. Ja, nein. Aber das hat den Burschen, muss ich sagen, also der hat wirklich eine super Erziehung. Und man sieht es ja selber, wenn man halt schaut, dass der Junge mit 16 Jahren ein Mädel kennenlernt. und die dann heiratet, nachdem er Weltmeister geworden ist.
Immer noch zusammen ist mit ihr.
Ja, das stimmt. Weil wie viele Freundinnen haben wir da in der Zwischenzeit gehabt? Und ich habe zum Nico gesagt, wenn du mit dem Rennfahren aufhören kannst, dann kannst du mal ein Schauspieler werden, weil er hat da so eine Ähnlichkeit mit dem DiCaprio.
Ja, stimmt. Ein bisschen, weil ja.
Wir waren in Macau. Und da hat er natürlich uns alle freigehalten. Das war ja immer so, wenn er da war, dann ist ja klar, das übernimmt er. Und dann ist er an der Kasse gestanden. Und dann sagt die an der Kasse, ob das die DiCaprio ist. Nein. Weil er hat wirklich damals eine totale Ähnlichkeit gehabt mit DiCaprio. Und muss wirklich sagen, das muss ich mir gerade erzählen, was wir da in Macau gehabt haben. Den Charakter von dem Buben. Formel 3 Rennen. Er ist in Führung liegend, dahinter der Hamilton, und der Nico verbremst sie in Lisboa und fährt geradeaus in den Reifenstapel. Hamilton dahinter, fährt hinterher noch, fährt einen Reifenstapel. So, Rennen ist aus. Okay, wir haben gesehen, er kommt nicht mehr. Wir warten. Es kommt kein Nico. Weißt, dann war das Rennen jetzt um 2, um 3, 4, 5. Jetzt habe ich mir schon Sorgen gemacht, weil für mich war ja eins, ich war ja, als Teammanager war ich natürlich verpflichtet, auch dem Keke gegenüber zu sorgen, dass der Bub alles so funktioniert. Ne? Das kommt ja nicht mehr, jetzt haben wir gedacht. Also mir ist schon alles durch den Kopf gegangen, weil wir haben damals einen Nokia als Sponsor gehabt. Jetzt haben wir gedacht, entweder hat die Nokia-Leute getroffen, das mit denen ins Hotel gegangen, oder es kann ja nicht sein, dass der nicht mehr kommt. Ich meine, der geht ja nicht von der Rennstrecke mit dem Oberall ins Hotel, weil das ist ja in Macau. Und irgendwann auf die Nacht kommt er daher, sagt er, er hat sich so geniert, dass er den Fehler gemacht hat, dass er nicht mehr kommen hat wollen und ist ins Hotel gegangen.
Das gibt's ja nicht.
Sowas? Also, ich wirklich gesagt, hast du da nichts gedacht? Nein. Der hat, und das ist bei dem Buben, dieser, ja, das muss ich darum. Das sind so zwei Sachen gewesen für mich, mit dem Nico da Formel 3 zu machen. Wir haben, er hat ein paar Fehler gemacht, wir haben ein paar Fehler gemacht im Team. Wir hätten sicher die Chance gehabt, die Meisterschaft zu gewinnen. War schade, aber ich muss ehrlich sagen, das war für mich ein toller Abschluss. Es gibt den Rennfahrer, die haben ein Herz für ihre Mannschaft. Die sind nicht so, die was kommen und dann gehen. Sondern der, auch wenn wir wohin gefahren sind, und der ist mit uns unterwegs gewesen. Der ist ausgestiegen aus dem Bus, wenn man so der Mannschaft wieder mit uns unterwegs war, hat dann jeden gefragt, was er will, und dann ist er reingegangen und hat das Zeug gebracht. Und das mit 18,5 Jahren.
Wahnsinn.
Das musst du erst einmal finden.
Hättest du damals schon gedacht, dass er mal Formel-1-Weltmeister wird, vom Fahrerischen her?
Also, wir haben damals so eine Geschichte gehabt mit dem am Norrisring. Hat er Geburtstag gehabt. Mhm. Und da ist er 19 geworden. Und dann habe ich gesagt, wir müssen uns was einfallen lassen zum Geburtstag, was schenken wir ihm. Ne? Und der hat ja damals, glaube ich, hat er sieben oder geteilt mit dem Zuber. Und dann habe ich gesagt, was können wir ihm schenken? Er hat eh alles. Ich meine, der Nico war ja bescheiden. Der hat sich ja nichts gekauft oder der hat auch keinen Schmuck getragen oder eine Uhr oder was, sondern der war, sein Raum hat er aufgehabt, also ein Blöde. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir eins. Bei der Kecke war da auch da bei dem Rennen. Aber wir machen jetzt eins, wir laden seine Freundin ein, weil die ist in Hamburg gewesen. Die soll mit dem Flieger kommen. Wir organisieren das alles. Sie muss da den anderen Zensen fragen, dass der da einverstanden ist. Sie muss da den einweihen, dass wir die holen. Der Masseur holt die ab vom Flughafen. Wir holen die rein ins Fahrerlager. Dann machen wir eins. Wir tun das LKW rein. Sie zieht den Nico sein Oberall an. Sitzt ins Auto rein von ihm und dann holen wir den Nico. Ne? Dann haben wir gesagt, Arno, du, pass auf, du gehst mit dem Nico raus, gehst mit ihm wohin, dass er nicht da ist. So, dann hat der Masseur hat das Mädel geholt, sie ist in den Transport rein, hat das Oberall anziehen, Helm aufgesetzt und das Auto war so aufgebuckt, weil sie zum Vorbereiten war. Und dann hat sie sich in das Rennauto reingesetzt und dann ist das Fernsehen, hat das irgendwie mitgekriegt. Dann wollten die, dann haben wir gesagt, nein, das ist eine private Geschichte. Wir haben es selbst zugemacht. Nein. Und dann ist der Arno mit Nico gekommen und dann kommt eins. Und das ist, also, wenn man jetzt einen Liebesfilm macht, kannst du das besser machen. Ne? So. Wir sind als Mannschaft da gestanden und haben gesagt, ja, gratulieren, was jetzt gut ist, ein Geburtstag. Und dann schaut er aufs Auto und sieht, dass da jemand drin sitzt. Der hat kein Wort gesagt, gell? Der ist hingegangen, hat das Visier hochgeklappt. Dann hast du gesehen, wie die Blicke sich getroffen haben, als wir zwei Blitze. Nimm dir deinen Helm ab. Also, ein Regisseur hat gesagt, so machen wir es jetzt. Visier hoch, Helm ab und dann hebst du es aus dem Auto. Und dann hat er es aus dem Auto rausgekommen. Ja, ich bin da gestanden. Also, du bist so ergriffen, als dass da fast die Tränen gekommen sind. Mhm. Ein anderer wäre reingegangen und hat gesagt: Ja, okay, ja. Du, wer sitzt denn da in meinem Auto drin? Nein, kein Wort gesagt. Mhm. Der hat es aber auch nicht wissen können. Er konnte es also nicht mitbekommen, weil das haben wir ja so nur, gut, Stress haben wir keinen gehabt, aber den Kecker hat das nicht gepasst. Weil der Kecker hat immer gesagt, die Freundin bleibt daheim, wenn es Rennen ist, und er macht sein Rennen, dann kann er sich wieder treffen mit ihm. Ne?
Strenges Regiment.
Also diesmal so, wenn man das hätte man filmen müssen. Weil das war, man kann es nicht glauben, der hat nur das... Der gibt das Visier so hoch und dann siehst du, dass sie die zwei treffen, die Blicke, und hebt dir deinen Helm. Aber der ist nicht hergegangen, hat es klar, sondern hat er zuerst den Helm runtergenommen und dann ist er ausgestiegen. Also sensationell. Ich muss sagen, ich habe dann am Sonntag den Kecker zum Flughafen gefahren, da hat er schon ein bisschen brummelt, ne? Weil wir das gemacht haben. Aber. Gut, das, wenn man was macht, muss er da was machen, was er sonst nicht hat. Nein, ja, ich meine, Urschenker oder was, hat er eh genommen. Weil wir nicht einmal im Jahr sind, haben wir das Rennen gehabt in Bahrain. Dann bin ich mit ihm unterwegs gewesen, hat er sich was gekauft. Ja, bis sich der dann mal was gekauft hat. Das war ja ein Wahnsinn, hat er sich dann einmal eine Uhr endlich gekauft für ein paar Euro. Ne? Rondra kauft sich drei Rolex oder was in der Zeit. Und der
selber. Lewis so, Hamilton vielleicht, oder? Ja, der lässt ihn mal Diamanten draufpicken.
Ja, der war dort. Also der Nico, die Bescheidenheit, die hat er bestimmt von seiner Mutter und von seinem Vater. Okay. Das sind keine, weder er noch sie, irgendwelche großspurigen Leute. Das Einzige, was ich erlebt habe, das muss ich im Anschluss sagen, ist das. 2009 haben wir eine Weihnachtsfeier gehabt und der Keke war in Neustadt und hat sein Auto in München gehabt und dann habe ich mich runtergenommen und dann war da eine Vorstellung vom Audi A8. Dann sind wir da reingegangen am Flughafen und dann ist der Binder entgegengekommen. Er hat zuerst gesagt, er hat zuerst immer erinnern können, der Hans Binder, der mal Formel 1 gefahren ist. Der Keke kennt ihn noch. Und dann ist im Fernsehen der Bericht gewesen, Schumacher bei Mercedes. Der Kecke ist fast am Hintern gefallen. Jetzt hat der Nico den Vertrag bei Mercedes und jetzt kommt der Schumacher zu Mercedes. Ja. Nein, mehr brauchst du nicht mehr sagen. Ne? Ja. Der Nico hat uns dann in dem Jahr mal eingeladen und die Antwort habe ich mir eh geben können. Weil ich, für ihn war da nur mehr eins wichtig, den Schumacher zu bügeln. Mhm. Wenn er den da nicht gepackt hätte, dann war seine Karriere da schon zu Ende gewesen. Weil er hat das erzählt, sagt er, wenn wir wohin kommen, ist so, ist eh klar, jeder sagt, es ist gerade der Schumacher, der Nico ist im Hintergrund gestanden. Mhm. Und da musst du ja wirklich moralisch gut sein. Und jetzt kann man sich ausrechnen, was das heißt, wie der mit dem Hamilton gefahren ist. Mhm. Und da muss ich sagen, da gibt es einen guten Spruch von seiner Mutter, wie die da gesagt hat, nur Leute, die gierig sind, können diese Sache nicht verstehen, dass er aufgehört hat. Weil Nico ist nicht ums Geld gegangen. Mhm. Der Nico wollte Weltmeister werden mit der Startnummer 6 und dann erledigt. Und das hat er geschafft.
Und ja, der hat viel Geld verzichtet, ne? Dadurch, dass er den
Wahnsinnig.
Vertrag
aufgenommen hat. Das ist, man sieht das momentan nicht. Also, der Hamilton, ich habe den Hamilton auch erlebt, den wir Formel 3 gemacht haben. Und ich habe mit seinem Vater guten Kontakt gehabt. Weil wir wollten damals 2005 haben, dass er bei uns fährt. Hm. Aber da hat dann McLaren hat dann einen Riegel vorgeschoben. Ne? Weil wir haben da schon ein bisschen verhandelt gehabt. Und weil das war klar, der Hamilton. Erstens einmal war der Hamilton ist, du kannst manche Rennfahrer kannst beobachten, du siehst, der ist oder der ist nicht.
Mhm. Beim Hamilton hast du es gesehen, oder?
Ja, beim Hamilton hast du es gesehen. Der war von seiner ganzen Auftreten und auch mit seiner ganzen Art, der hat so ein Selbstbewusstsein gehabt. Mhm. Damals schon in der Formel 3, wie er da bei Männern gefahren ist. Wahnsinn. Wenn wir da gegeneinander gefahren sind, damals in Macau, genauso. Nur da hat es halt nur ein bisschen Freundschaft gegeben, ist klar. Und da sind wir nur ein bisschen ein Gespräch gegeben zwischen den zwei. Aber wenn sie im Auto gesessen haben, hat auch da eine gewinnen müssen.
Ja, klar.
Und der Nico hat ja damals diese asiatische Meisterschaft dann gewonnen. Wir haben leider in Bahrain hatten, beim letzten Rennen hatten leider der Green austrickst. Also sonst hätte man das Rennen gewinnen können. Aber das zusammengezählt mit Macau und mit Bahrain hat er damals die Meisterschaft gewonnen. Was natürlich kein Stellenwert gehabt hat, aber es war für uns auch ganz toll.
Fehlen dir heutzutage so ein bisschen diese charakterstarken Typen im Rennsport? Also so diese so richtige Kerle wie, sagen wir mal, Stefan Belloff, Thierry Boutsen?
Heute ein Rennfahrer, erstens einmal, du siehst ja selber, wenn die Presse daneben ist. Früher sind die Rennfahrer ausgestiegen aus dem Auto. Dann hat der Ingenieur haben wir ja keinen gehabt, der Pauli war ein Ingenieur gleichzustellen, weil er das auch drauf gehabt hat. Der Pauli war halt ein Learning by Doing. Aber dann hat der vorher gesagt, was macht das Auto? Und dann hat der Mechaniker hat halt das Auto dann dementsprechend eingestellt und gemacht. Jetzt sind aus dem Auto. Das erste ist zum Mäusekino. Und dann steht er beim Mäusekino und dann tut der Ingenieur da rum. Und wenn er Glück hat und das letzte Training ist um 4 Uhr aus, dann hat der Mechaniker Glück, wenn er um 9 vom Ingenieur eine Liste kriegt, was am Auto zu machen ist. Nur weil der Ingenieur auch die Hosen voll hat, also sagt um 5 Uhr, gebe ich euch das Setup und um 9 sind wir fertig und um 10 fahren wir ins Hotel. Nein, es muss gearbeitet werden bis zum Unfall. Und das habe ich oft nicht eingesehen. Da konnte ich mich oft nie durchsetzen, ab in der Formel 3. Habe ich jetzt mal den Ärger gehabt mit dem Ingenieur, mit dem Erich Baumgärtner, der natürlich sicher ein guter Mann war, aber der natürlich auch, die hinterfragen ja ein eigenes, die tun hinter ihren eigenen Fragezeichen nur mehr Fragezeichen setzen. Ja, weil wenn es eine Brücke gibt, was drüber geht, dann glaube ich, brauchen sie nur mehr eine Brücke, dass sie nur mehr drüber gehen können. Ja. Nein, weil natürlich die Problematik ist die Unsicherheit heutzutage. Und wenn du halt schaust, für was brauche ich heute bei so einem Formel 1, ist ja so, das Rennauto fährt auf der Rennstrecke und in der Fabrik fahren sie das Rennen praktisch mental und technisch noch mit. Das kann doch nicht mehr stimmen.
Ja, das ist schon Wahnsinn, ne? Wirklich Wahnsinn. Ja, auch was die Jungs da heute im Simulator sitzen, das ist absurd.
Da hat es einmal, in Japan haben sie es gegeben, das war so ein Art Simulator war das. Das war wie der Jelinski bei uns gefahren ist. 85, 86. Da hast du dich draufgesetzt und dann hat der Sitz hat das ungefähr so mitgemacht, was das Auto macht. Ich kann mich noch gut erinnern. Dann haben sie drüber gelacht über das Ganze. Das waren so die Worte für einen Simulator. Heute, dann brauchen sie dem Fahrer ein Gerät, wo der drinnen sitzt, dass er seine Halsmuskeln stärkt. Da hängen dann, was weiß ich, so und so viele Kilo dran. Dann reißt das Ding von rechts nach links. Ja. Und früher sind die ins Rennauto reingesessen, sind in so PC-Auto gestiegen, wo die Fliehkräfte ja zwischen gut und böse waren. Ich bin einmal mitgefahren. Wir haben in Monza haben wir immer, hat der Sigala immer für 2 Tage die Auto gemietet. Und da haben wir immer Leute mitgenommen, was natürlich hochgradig gefährlich war. Aber wir haben es gemacht. Und dann bin ich einmal mit dem Butzen, weil sie mich so lange überredet haben, bin ich mitgefahren. Dann ist der Butzen mit mir da rausgefahren mit dem 962er, er sitzt rechts, ich bin links gesessen, ohne Gurt, ich glaube einen Helm habe ich aufgehabt, wenn ich mich nicht täusche, so in so einem Schaumgummi-Ding. Und da ist er mit mir rausgestottert. Dann sagt er, so schneller, dann hat er beschleunigt. Und dann ist er mit mir einige, nicht einmal eine ganze Runde rausgefahren und wieder rein. Dann hat er mir gesagt, wo er bremst in der Formel 1 und wo er beim Gruppe C bremst. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber das ist normal, wenn du selber fährst. Das ist ja nichts Außerordentliches. Das machen die ja normal. Man darf das nicht überbewerten. Ne? Aber trotzdem, wenn du da mitfährst, das ist brutal. Und wir haben einmal, ich war in Nürburgring, haben wir da den Gamalski mitgenommen von Shell, der uns ja da immer gut gesinnt war. Und den hat der Stefan dann einmal mitgenommen und einmal gesagt, jetzt sind wir richtig. Der war uns bald zusammengekippt, der hat fast einen Kreislaufkollaps gehabt. Genauso wie in Monza haben wir einmal gehabt, dass ein Modellbauer, der von BWR, der Palestrine, dann hat der Laurel mitgenommen, der ist an der Boxenmauer gestanden, der hat kotzt, der hat gar nicht mehr gewusst, was oben und unten ist. Brutal.
Ja, Wahnsinn. Was war deine beste Zeit im Motorsport?
Ach, für mich, ich muss immer wieder so sagen, wenn ich heute zurückschaue, ich bin alle dankbar, dass ich das miterleben habe dürfen. Ich habe mir da mein Hobby zum Beruf gemacht, wenn man so sagt. Weil das ist. Und ich glaube, ich kann heute überall hingehen und kann mich mit jedem unterhalten. Und ich glaube, ich habe keine. Wenn ich zurückdenke beim Obermeier, wie wir Supercup gemacht haben, da habe ich immer noch eine Rechnung offen, da habe ich Supercup gemacht mit dem Patrick Simon. Mhm. Und ich habe den Simon damals zum Obermeier geholt und muss sagen, ja, der Patrick hat mich fasziniert, weil ich habe ihm da mal zugeschaut, wie er am Salzburgring da so ein Referat gehalten hat über die Corvette, wo er da war, und habe den dann zum Obermeier geholt und bin dann leider in der Saison weggegangen, weil ich da zu einem anderen Team gegangen bin, weil da muss ich sagen, im Nachhinein, wenn wir uns treffen, reden wir ab und zu drüber, weil der Patrick Simon, muss ich sagen, der war wirklich ein super schneller Fahrer, aber er macht einen sehr guten Job mit dem Sprecher, muss man echt sagen. Er hat eine Ahnung, er redet keinen Schmarrn und redet keinen Stumpfsinn. Und mit dem hätte man sicher damals die Meisterschaft gewinnen können, weil ich glaube, der hat moralisch, wenn man da. Bin ich wirklich, das hängt mir ein bisschen, was hängt man an, aber mir erinnert es halt immer wieder. Ne? Mhm. Weil das war ein Fehler, dass ich da gegangen bin. Aber da war falsch.
Komme ich zu meiner letzten Frage.
Ja, frag.
Das sind die letzten 50 Liter Sprit, wenn das Rohöl ausgeht und jeder kriegt nochmal 50 Liter. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du es?
Ich?
Ja.
Nur mit Ferrari.
Ja, wir sitzen hier in deiner Wohnung, jetzt muss man sagen, also man wird wirklich von Ferrari-Logos angestrahlt hier. Wieso bist du nie zu Ferrari gegangen?
Ich muss dir eins sagen, ich was sagen.
Ja, okay.
Früher hast du so ein Brausehäftel gegeben, gell?
Ja.
Das war 1955, 46er Jahrgang bin ich. Ja. Und du kannst das mal durchplanen. Du kannst dir vorstellen, oder du kannst dir nicht vorstellen, wie schwierig das war, alle diese Autos in das Heftel reinzupicken. Du bist zu deinem Kammerladen gegangen und dann hat es den Volkswagen gegeben, den Anglia hat es gegeben, den DKW hat es gegeben,
ja.
den Mercedes hat es gegeben, dann hat es, was weiß ich, so. Und ein paar, die hast du einfach nicht gekriegt. Und dann war es auch so, dass da zum Beispiel schon ein Ferrari war. So. Und den zu kriegen, weil das waren, sind ja die Tüten da gewesen, dann hast du wieder geschaut und dann habe ich da war ich 9 Jahre alt, musst du dir vorstellen. Dann habe ich da schon immer geschaut, wie kriege ich da das voll, das Heftel. Ne? Und jetzt musst du dir mal das vorstellen, jetzt, wie lange das her ist, ne? Dass ich das alles noch habe, obwohl ich schon ein paar Mal umgezogen bin und immer noch das Heftel habe. Und ich weiß, ich kann es heute nicht sagen, vom Porsche hat mich immer fasziniert, die Rennauto. Also, weil ich bin ja im Geisberg gewesen, das Geisbergrennen, und die waren den 1.4er GTS da, weil da kann ich da eine kurze Geschichte sagen, wie der Stammerlein bei uns gefahren ist, der Rolf. Ne? Der ist ja da, der Stammerlein war ja immer sehr distanziert zu den Mechanikern und so weiter. Da hast du da natürlich wie da beim Schnitzer war, da bist du, hast du keine, mit denen nichts getan gehabt, weil der Stammel ist damals mit dem Toyota gefahren. Und er hat mir damals eine Geschichte erzählt, er hat dann 904 GTS gehabt, den Porsche. Und den hat er, also so, ist erzählt er so, wie er mir es gesagt hat, ich meine, es wäre schon Stimmung. Den hat er nach Luxemburg verkauft. Und da ist er dann mit dem Auto hingefahren, mit dem Hänger, und hat dann das Auto verkauft. Ich sage jetzt die Zahl, ich glaube, es waren 15.000 Mark. Weil das Auto hat er damals schon, müssen wir nachschauen, ich glaube, 35.000 Mark, was die gekostet haben, den 1.4 GTS. Und dann hat er dem das Auto gebracht und hat er zu dem gesagt, zu dem das Auto, aber den Sprit hätte er schon gern gehabt, Sprit gehabt. Hat er gesagt, dann braucht er gar nicht abladen, kann er gleich wieder mitnehmen. Und nur mal jetzt zurück auf das. Und mir hat das immer der Ferrari fasziniert. Und ich habe ja dann auch einmal, später einmal, weil wie ich beim Brunn war, gibt es ja den Helmut Mander. Der ist ja selber mal super Rennen gefahren, der Helmut. Gegen den sind wir auch weggefahren mit dem Wolf. Und da haben wir dann schon mal verhandelt, da habe ich mit ihm verhandelt, dass wir vielleicht Ferrari-Vertretung übernehmen in Freiburg. Nur war das eine schlechte Zeit. Gut, ich habe dann gewusst, wenn man sowas machen muss, natürlich schon ein bisschen weiterdenken, weil da war der Ferrari, der 400er, der hat sich schwer schlecht verkauft. Und der Helmut Mander war ja damals zuständig auch für den Verkauf. Und ich war damals mit ihm, haben wir das gemacht, diesen Vergleichstest E40 gegen 956 am Nürburgring.
Ja, okay.
Haben wir eine tolle Geschichte gemacht. Und dann habe ich mal mit dem Malte Jürgens.
Ja. Das ist ein Reporter, ne? Journalist.
Ja. Mit dem haben wir die Geschichte gemacht bei Ferrari in 59er gegen E40. Und das war, weil durch das, dass ich da so ein Fan bin, haben wir da die Geschichte gemacht. Und das war genau am Montag, nachdem dass die Ferrari so schlecht waren in Imola, glaube ich, war das. Und dann musste der Berger testen. Und wir sind dann runtergefahren, weil der Brunn hat ja einen 951er damals gehabt. Und dann sind wir, er durfte ja mit dem Auto in der Schweiz nicht fahren, weil das Auto war auf Deutschland zugelassen. Dann bin ich durch die Schweiz gefahren, er ist mit einem 928er gefahren und in Italien ist er dann mit einem 59er gefahren. Ich habe da blöd geschwitzt, dass ich hinter dem Brunn nachkomme, weil das Problem war für mich das, er ist vorgefahren und ich habe immer Angst gehabt, wenn er natürlich mit dem 951er da vorbeifährt an die Leute, dass die Leute dann schauen, was ist das für Auto. Jetzt komme aber ich mit dem 928er hinten nach, aber nicht mit 150. Wir sind da gefahren 270, 280. Gell? Also ich bin da drin gesessen, so, dann sind wir da nach Fiorano, war Mittag da, ja, jetzt hat der Berger da vor mir uns getestet, ne? Und wir kommen nicht in die Rennstrecken rein. Ein Zirkus gewesen. Der Bruni fährt wieder heim und ich will da gar nicht mehr dabei sein, das interessiert mich nicht und so weiter. Eingritt auf Englisch gesungen, dass er da bleibt. Dann endlich ist das Tor aufgegangen, dann sind wir auf die Rennstrecken reingefahren. Dann habe ich für den Gerhard also ein Modell dabei gehabt. Das erste, was ich war, sehr was gerüstet, dass er meinen Koffer natürlich einmal in die Wüste geschmissen hat, ne? Weil das war ja damals üblich, irgendein Blödsinn musst du machen. Und dann ist der F40, hat dann der Pressemann gebracht, da haben wir so mehrere Presseleute, ist dann mit den F40 gekommen, ist der Gerhard mit den F40 gefahren, dann durfte der Brunn mit dem 951 gefahren und dann auf eine Zeil gekommen, so Zeil nicht mehr. Auf einmal fährt der Brunn mit dem F40 vorbei und der Gerhard mit dem 951, so hat der Gerhard oben auf der Brücke gestoppt, weil er gewusst hat, dass der das nicht so hat gewechselt mit dem Brunn und dann ist da der Brunn mit dem F40, dann ist der Pressemann rausgesprungen und stopp und geht nicht und so weiter. Dann habe ich gesagt, sie, lass uns doch fahren, der von einmal mit dem 951er fahren. Und dann haben wir so eine Geschichte draus gemacht. Okay. Und die ist dann eh, wo die verkaufen sie ja dann weiter und so weiter. Und das war so eine nette Geschichte da, was wir gemacht haben. Und das hat halt dann für mich halt immer wieder da den Bezug zu Ferrari gebracht. Und ich habe da dann einmal dem Ferrari einen Brief geschrieben. Dann hat er mir ein Buch geschickt, habe ich da auch noch signiert. Persönlich alles und so weiter. Und wie der Gerhard 85 bei uns Gruppe C gefahren ist. In Zeltweg hat er dann das Problem gehabt, 86 war das, wo er da bei Benetton gefahren ist, wo sein Auto nicht angesprungen ist. Und ich habe mit ihm so Kontakt gehabt, den Gerhard, so immer. Weil dieser Einsatz, dass der zustande gekommen ist, das war sowieso ein Problem, weil wir sind Interserie gefahren, der Stuck ist Interserie, und wir haben getestet am Salzburgring. Und dann war der Gerhard zufällig da, weil er was auch halt. Und dann sagt der Stuck, lass halt mal den Gerhard einmal fahren mit dem 962. Dann sage ich, nein, du, geht nicht, ich kann da nicht sein, weil das war gerade in dem Jahr, wo die Zeitung einmal so ein bisschen einen Stress gehabt hat mit dem Berger und mit dem Gartner, wo die da untereinander ein bisschen schlechte Worte gehabt haben und der Brunn dann geschimpft hat, ah, der Berger und der Garten und so weiter. Und wenn der Brunn auch nicht mögen hat, dann hat er schon schlechte Karten gehabt. Und dann habe ich zum Berger gesagt, pass auf, kommst nach Zeltweg, wenn das Rennen aus ist und wir kein Problem haben, darfst du ein paar Runden fahren. Und der Stuck, wir haben das Rennen, glaube ich, gewonnen, war Interserienlauf. Und dann war der Berger da mit seinem Gewand und dann sind die Strecken draußen geblieben und haben dann aufgepasst und der Gerhard rausgefahren. Vor der Runde kommt dann wieder einer und sagt, irgendwas stimmt da nicht. Und hat auch gerade das Ablassventil hat nicht funktioniert, das Bypassventil. Jetzt bin ich nach Hause gekommen in Schweiz und jetzt habe ich natürlich den Brunnen irgendwie beibringen müssen, dass der Berger da gefahren ist. Weil ich habe mich da nicht voll informiert. Ne? Jetzt stell dir vor, der Berger schmeißt das Auto raus, dann kann ich mir die Kugel geben. Und um das Ganze ein bisschen spannend zu machen, habe ich zum Brunnen gesagt, pass auf, in Hockenheim kann der Berger mit dir das Jägermeister-Auto fahren. Ja, und dann war der Brunnen natürlich happy. Und das war das Rennen, wo damals das Feuer war, wo der Bellof dann ausgefahren ist mit dem Benzin. Und wo der Berger dann gefahren ist. Und dann nach dem Unfall von Bellof durfte ja kein Formel-1-Fahrer mehr mit einem Gruppe C-Auto fahren. Weil das haben sie dann eingestellt damals.
Als wäre Formel 1 sicherer.
Ja, ja, aber das ist um die Verträge gegangen. Ja, ja, die Fahrer sind ja nicht abgegangen. Also ich habe das auch verstanden. Weil das war für uns damals schon ein bisschen ein Problem, dass der Bellof nur 5 Rennen fahren durfte, 85. Aber das war es uns wert, weil es ist ja so gewesen, der gesagt, der Brunnen hat beim Rückflug von Daytona hat er den Butzen da im Flieger getroffen und hat dann den Butzen arrangiert, dass der mit dem Bellof fährt und ich habe dann mit dem Segala einen Deal machen können, dass der uns einen Sponsor bringt, dass der dann praktisch das Auto bezahlt, mit dem der Bellof und der Butzen fahren. Für das eine Rennen war das und dann haben wir den Schisser dann gehabt.
Ja. Und jetzt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also auf jeden Fall ein Ferrari, die letzten 50 Liter. Und welchen Ferrari?
Ach du, ich werde aber sagen, jeder Ferrari ist es wert, dass er gefahren wird.
Das ist eine gute Antwort. Auf welcher Strecke?
Ach, nur ums Haus rum. Ich kann dir eines sagen, und das muss ich dazu sagen. Ich habe nie, und das ist das, was mich, das ist komisch, mir ist nie gereizt, irgendwann auf einer Rennstrecke mit einem Rennauto zu fahren. Ich kann dir da eine Geschichte erzählen. Wir waren in Jarama. Und Jarama war der Ferrari-Importeur, dem habe ich einen 962er verkauft. Und der Ferrari-Importeur hat uns damals, wie wir unten waren, weil der Geschäftsführer, der Joachim Mathieu, ist später dann einmal Geschäftsführer geworden von Ferrari Deutschland. Und der Ferrari-Importeur, der hat auch so einen 155er Ferrari, einer aus den 50er gehabt, hat uns zwei F40 ausgestellt. Ich sag das jetzt. Zwei Ferrari F40 hat uns auf die Rennstrecken ausgestellt, hat gesagt, da können wir fahren, wie wir wollen. Ich habe natürlich sofort gesagt zu dem Mechaniker, no, da fährt keiner damit. Weil, nein, das geht ja nicht. Der Lararo ist nicht gefahren, weil der Oskar hat gesagt, er fährt mit dem Auto nicht, weil er fährt mit dem Rennauto. Und dann hat Quintana hat er geheißen, der Importeur, der war ein ganz netter Kerl. Und da war die Tochter vom König von Jordanien da. Die ist da gewesen und die haben da alle die Auto gekauft und so weiter. Und da war da sind wir unten gewesen und da hätten wir alle fahren können. Und mich hat das nie gereizt, komischerweise. Was mich viel mehr gereizt hat, mit einem Auto einen Berg aufzufahren. Also quasi ein Bergrennen. Das hat mich gereizt. Weil ich habe da einen guten Späße gehabt, den Maiwolfgang. Und der hat dann einen Silla-Willi, der jetzt in Salzburg da ist, ein guter Späße von mir, der 75er Europa-Bergmeister geworden ist, wo der Schnitzer wirklich einmal einen guten Motor gemacht hat. Und der Silla-Willi, kannst du mal eine eigene Geschichte machen über den, der ist damals gesponsert worden von Walter Wolf.
Okay.
Da kannst du mal eine eigene Geschichte machen. Der Silla-Willi, wenn der damals den Background gehabt hätte, was heute so manche haben als Manager, der hätte von mir eins fahren können. Der Typ ist so bodenständig, dass du sagst, das kann nicht sein. Der Walter Wolf hat damals das Formel 1-Team gehabt, der war ja beim ersten Jahr bald Formel 1-Weltmeister geworden. Der hat dem Silla alles bezahlt, was er wollte. Nur der Willi hat das Problem gehabt, der ist in St. Kolemann zu Hause, hat da in Kuchen eine tolle Werkstatt und so weiter. Wenn der für den Schnitzer die Testfahrten gemacht hat am Salzburgring, da haben sie aber die anderen Fahrer anstrengen müssen, möchte ich gerade sagen. Der ist auch wirklich, ist auch, ich meine, das geht jetzt so weit, bis ich dir das alles erkläre. Aber der,
Peter,
ich kann da nur eins sagen, um die Geschichte mit dem Brunnen abzuschließen, gibt es zwei Geschichten.
Ja.
Eine sage ich dann mal, die war das, dass wir, wie wir da in Fuschl waren, haben wir einen, das war ein Murzer Zirkus, das war ja, das jemals, aber das war, wir haben da das Zimmer ein bisschen umgedreht. Aber wir haben eine Geschichte gehabt und die war nicht, die ist eh so, wie die heute noch Wir waren in Daytona, 24 Stunden Rennen. Und der Brunnen ist gefahren, das hab ich da halt angeschaut, ist gefahren mit dem Mainz, mit dem Stuck, mit dem Alf Gebhardt, dem das Auto gehört hat. Und da sind wir in Daytona, waren wir wirklich, weil in der ersten Runde ist gleich das Getriebe kaputt gegangen, also kleiner gekommen, der Stuck, haben das Getriebe gewechselt und dann sind wir im Rennen gut abgeschnitten. Der Rudi Wolk, also der Pauli, ist mit einem 3-Liter-Coupé gefahren, die sind dann ausgefallen und ja, haben ein erfolgreiches Rennen gehabt. Für mich das erste Mal nach Amerika und so weiter, war toll. Und dann nach dem Rennen sind wir nach New York. Und der Stucki hat sich da überall auskennt und hat dann gesagt, wir gehen in die Disco, das ist 54 gekostet.
Studio 54, ja.
Genau,
ja,
genau. Und da war es aber so, dass nichts los war. Das war jetzt Kino gewesen und da war nicht. Und wir sind rausgegangen, da war eine Schießerei, haben sie anscheinend die Postbank überfallen und dann ein Stück weiter, dann nicht, dass wir nur eine Kugel einkopf haben und so weiter. Dann sind wir ins älteste Lokal von Amerika, hat uns da eingeladen und dann waren wir in dem Lokal und dann war toll und der Pauli hat da Zigarren geraucht und so weiter und wir eine riesen Gaudi gehabt. Ne? So, und dann kommen wir ins Hotel und wir haben gewohnt im Sheraton im 50. Stock. Letzten Stock. Und das war interessant, dass du im 50. Stock das Fenster aufmachen kannst, was normal ja nicht möglich ist. Und der Stucke war ja schon oft drin. Und wir haben dann Klopapierrollen rausgeschaut und die sind dann aufgestiegen. War Wahnsinn, das war irre. Also wirklich eine Gaudi. So. Ja, dann wir kommen ins Hotel und wann wird das gewesen sein? 12 oder was eins. Kommen ins Zimmer, ist das komplette Zimmer umdraht gewesen. Also, wie es halt früher üblich war. So, und das war uns klar. Ne? Es war so, wir haben zwei Schlüssel gehabt. Ein Schlüssel ist uns abgegangen, den hat sich der Brunn gehatcht. Dann ist der Brunn in das Zimmer rein mit dem Schlüssel. Haben sie uns das Zimmer umgedreht. Er, weil da hat er so eine bekannte Familie, ein Pärchen dabei gehabt, die was eingeladen hat zum Rennen. Aber die Martha hat ihre Handtasche vergessen und in der Tasche war ihre Pille drin. Jetzt haben wir gewusst, wer es war. So. Und ich habe damals Geld noch in dem Koffer gehabt und dann haben wir gewusst, dass kein Einbruch war. So. Und dann habe ich zum Stucki gesagt, weißt du was? Wir machen jetzt eins in der Nacht, weil wir haben ein Doppelbett gehabt und nebenbei so ein Zustellbett war, haben wir gehabt. Ne? Habe ich gesagt, weißt du was? Das Bett stellen wir da außen, mit der Pauli schläft, schirmen außen mit dem Bett, dann schirmen wir den Lift rein und schicken ihn oben. Und der Pauli hat ja sofort schlafen können. Jetzt haben wir dann, der hat sich reingelegt, das Bett, einen Bademantel hat angehabt vom Hotel und ist eingeschlafen. Jetzt ist aber das Bett nicht raus, weil die Räder so rausgestanden sind. Jetzt haben wir draußen so einen Untermann genommen, haben den umgezogen mit der Matratzen, wieder auf das Bett. Da wird schon gewesen sein, 1:30, 2:00 in der Nacht einen Lift gerufen. Da waren 3 Lifte auf der jeden Seite. In den einen Lift reingeschoben. Jetzt ist das Bett aber zu lang gewesen. Jetzt hat er es reingeschoben, haben wir es aufgekippt, weil das war so zum Zusammenklappen aufgekippt. Eine Lobby weg. So, jetzt fährt der Lift weg. Dann stellen wir da. Jetzt sage ich, was damals, wenn der nicht mehr kommt. Und jetzt war es so, durch das, dass der Lift so eine Kompression hat, auf hast du immer gehört, ne? Immer wenn wir das gehört haben, sind wir wieder reingelaufen, haben wir geschaut, nein, es ist nicht er. Weil wenn der Lift unten stehen bleibt, hast du das so gehört. So, nach irgendeiner Zeit kommt auf einmal der Lift, wo das Bett drin war, wo wir reingeschoben haben, ist das Bett drinnen leer, aber umkippt, weißt du, ist aufgekippt gewesen. Und bis wir es übersehen haben, ist das wieder weggefahren. Ich sage jetzt am Stück Geduld, sagen wir aber nicht. Was ist, wenn der nicht mehr kommt? Sagt er, ah, scheiß da nix. Der kommt schon irgendwie nach, dann kommt er halt am nächsten Tag nach. Ich sage, ja, das kannst du nicht machen. Und der hat immer Foto gemacht, ne? Stück okay. Hat immer fotografiert. Ja, so. Irgendwann einmal nach einem Seil kommt der Lift auf, kommt der Pauli raus, so aus dem Lift, so im Bademantel. Ja, was bin ich denn da? Da sind wir Pauli. Ha. Du hast dein Bett zusammengestückt, hast das hochgekippt, bist rausgefahren in den Lift, hast den Lift reingetan und bist runtergefahren. Ah ja, ich hab so ein Gefühl gehabt, dass wenn ich fliegen tat. Ja, und unten hat mir dann einer das Bett weggenommen und dann hat er mir wieder den Lift reingestellt und so weiter. Dann sagen wir, ja, jetzt, wir mussten ihm ja erklären, dass er das war. Wir konnten sagen, dass wir ja, reingeschaut haben. So. Dann hat er sich da hingelegt, da, weil das Bett war nicht mehr da, dann war da ein Glaswand. Sagt er, da ist noch einer. Sagt er, Depp, das bist du. Dann warst du jetzt schon 3 in der Früh. Ich wollte einmal schlafen. Ne? So. Und der Früh so dann auf, ja, Sightseeing tue. Nein, das ist ja schlafen. Dann sind wir abends zum Frühstück, er und ich. Und da ist der Stammelin unten gesessen. Dann hat er den Stammelin erzählt, dass er da was erlebt hat, dass er da sein Bett rausgeschoben hat. Und wir haben ihm dann erklärt, Balle, das kommt aus dem Grund, weil durch die Highbanking hast du dann so ein komisches Gefühl im Kopf, dass du dann glaubst, du bist da wie nur beim Autorennen. Ich meine, wir konnten den wirklich, also der Balle ist ja nicht blöd, der ist ja wirklich hochintelligent, aber der hat uns das gefressen bis zum geht nicht mehr. So. Dann hat er dem Stammerlern erzählt und dann hat der Stucki das eine Fotoserie gemacht und beim Heimfliegen haben wir ihm dann gesagt, das hat uns der Pauli das nicht geglaubt. Und irgendwann später hat ihm der Stucki dann, kannst du mal bei ihm mal anschauen, wenn du mal besuchst, die ganze Fotoserie, wo der da mit dem Lift da runtergefallen ist. Musst du dir das vorstellen. Also was ich mit dem Pauli Sachen erlebt habe, also der ist wirklich, muss ich sagen, ein Pfundskerl.
Wahnsinn. Mein also, Gott, was für tolle Erinnerungen du hast.
Ach du, weißt du, es ist, du mit dem Alvin Springer zum Beispiel, wie wir in Amerika waren.
War ja auch schon bei mir zu Gast.
Ja, sind wir das erste Rennen gefahren in Daytona. Und wir waren da drüben, Segala, Larauri, Buzen. Und dann sind wir das erste Rennen gefahren und dann haben wir schon das Problem gehabt. Herüben sind wir Michelin gefahren und drüben Goodyear. Und die Goodyear-Leute wollten uns am Anfang keine Reifen geben. Ne? Weil wir sind da 6-8 drüben gefahren und 6-8 war das erste, wo wir mit Michelin gefahren sind. Und der Michelin war, der Qualifier war ja um, in Spa waren wir ja um x Sekunden schneller mit dem Qualifier. Ne? Da hat uns keiner erwischt. Und dann hat er später dann auch Mercedes dann Michelin genommen. So. Und wir waren da in Daytona und fahren und alle Augenblick sind wir stehen geblieben. Und da war irgendwas mit dem Verteilerfinger. Und dann haben wir schon gesagt, dass uns da der Springer da einen Hund reingehaut hat. Aber wir haben es dann gut verstanden mit ihm über die Saison und sind mit ihm da wirklich gut zusammengekommen, weil ihm das auch gefallen hat, dass wir ein bisschen eine Gaudi machen und ein bisschen eine Gaudi haben und so weiter. Weil da war einmal so eine Situation, wo mein Miami beim Rennen und der Springer hat uns da, weil er glaube ich hat zu seinem Hotel zu Fuß gehen, hat uns ein Leihauto gegeben. Ne? Und ich bin dann in der Früh zurückgefahren und da denkt ich, scheiße, und ich da am Parkplatz stelle das Auto da hin. Und dann auf Nacht sind wir halt hingegangen zum Auto, das Auto weg. Ne? Sag ich, Alvin, da haben sie das Auto gestohlen, ne? Das wird schon so sein. Ja, und dann ist er dann, der Alvin ist ja auch so ein Lustiger, weil der ist auch für einen Spaß zu haben. Dann hat er dann den Erich, den hat er dann geschickt, dass er da schaut, dass er das Auto organisiert. Anscheinend haben sie es wirklich dann gestohlen. Dann ist er am Flughafen. Und er hat dann eingecheckt, hat dann beim Leihwagenführer hat er gesagt, hat er einfach einen Schlüssel hingeschmissen, ist abgegangen. Ja, da gibt es schon viele Geschichten, was sie da erlebt haben in Amerika. Das war schon.
In welchem Land hat dir die Mentalität am besten gefallen?
Aus Europa in Amerika.
Ja?
Bei Japan ist so engstirnig, das ist ein Wahnsinn. Also, das erste Rennen, was wir in Japan gefahren sind, das war in Fuji. Da waren wir, sind wir 3 oder gefahren, das letzte Rennen, da haben wir. Da ist gefahren der Schickentanz mit einem Japaner. Der Japaner ist so ein kleiner gewesen. Und dann haben wir einen Sponsor gehabt, Yokohama, Artwan besser gesagt. Artwan gehört zusammen, das ist also ein Name von denen. Und da haben die dann das Auto für den kompletten Betrag, was das Auto kostet, versichert. Da hat, glaube ich, die Versicherung 6.000 Mark kostet, wenn ich mich erinnern kann. Und da waren wir da das erste Mal in Japan und dann haben wir. Weißt du, dann bist du das die ganze Zeit, ist genauso wie in Macau, bis das alles gekommen hast. Also habe ich keinen Spaß mehr gehabt. Aber wir haben ja damals auch 1989 die japanische Meisterschaft gemacht, eben da mit Alpha als Sponsor. Aber du musst ja das machen, was du das Geld verdienst. Ne?
Mhm, klar.
Weil du bist halt immer wieder abhängig vom Geld. Ne? Mhm. Weil der Bruno hat eh selber sehr, sehr viel vorfinanziert. Aber ich muss auch sagen, aufgrund der ganzen Situation, wo wir waren, haben wir wirklich, kann man sagen, eigentlich Fahrer bekommen, die normal auch überall woanders fahren hätten können. Ne?
Hm. Echt beeindruckend. Ein ganz, ganz tolles Leben. Vielen Dank.
Ja, du, mit die Letzte, jetzt musst du schauen, dass du mit dem letzten Benzin heimkommst.
So, das war Peter Reinisch, wie er leibt und lebt. Und er ist der Rekordhalter für die ausgedehnteste Antwort nach meiner letzten Frage. Und übrigens, Er, wie auch ich, hätten gerne noch weitergemacht, aber in Bayern gab es am Tage der Aufzeichnung die Corona-bedingte Ausgangssperre und ich musste noch eine Ecke fahren, um mein Hotel zu erreichen. Und ihr wisst ja, in Bayern herrscht ein strenges Regiment. Mit einem Hamburger Kennzeichen kommt man da nicht weit und es gibt keine zugedrückten Augen. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.